Herzlich willkommen zum WP Sofa. Diese ist die 100. Folge. Heute dabei sind Sven, René, Robert, Thorsten und ich, Hans Helge. Ich begrüße euch.
Ich bin so aufgeregt.
Hallo.
Moin.
Wow. Hans Helge. Schön, dass du auch jetzt immer dabei bist. Ich finde das so schön, dass du
da bist. Klasse. Ja, herzlich willkommen in meinem Podcast. Es ist schön, dass ihr, dass ich vier Gäste diesmal habe.
Ja,
wo
schön,
wart ihr
hier
denn
zu
die
sein,
ganze Hans Helge. Zeit? Das ist ja unglaublich.
Wir waren die ganze Zeit in diesem Zoom-Raum, haben wir dich gewartet.
Jede Woche auf neue.
Ich sehe den Fehler, ich habe einen anderen Zoom-Channel gewartet.
Ja, das ist es quasi. Tja, schade.
Mies.
Aber wir haben ja die Zeit irgendwie tot gekriegt ohne dich. Aber schön, dass du wieder dabei bist, ab jetzt immer.
Ich gehe darauf nicht ein.
Die letzte war Folge 48, ist das richtig?
Ich habe nicht nachgeguckt,
Soltau,
wenn du das sagst.
Ich glaube, Soltau war das, glaube ich.
Gut möglich, also in Soltau war ich dabei. Ja, unglaublich.
Denn für den ist das quasi wie gestern.
Ja, also ich habe einen Filmriss quasi. Ich habe gar nicht mitgekriegt, dass ihr weitergemacht habt.
Ach, die paar Folgen.
Ja.
Ja, aber auf jeden Fall schön, dass du mit dabei bist wieder irgendwie. Also wir haben dich ja vermisst. Du warst ja so lange weg jetzt.
Oh. Ich danke für die Einladung. Zur 100. ist das eine große Ehre.
Das heißt, du kommst jetzt immer nur in alle 50 oder alle 100?
Ich will mich da nicht festlegen.
Ja, wir kriegen das schön hin, dass wir dich irgendwie festnageln. Mhm, so alle halbe Jahr kommst du wieder rein.
Ja, wir waren ja vorhin schon beim Kidnappen.
Wo bist du? Die Frage, die sich alle Hörer stellen, wer bist du und warum bist du hier?
Das klingt so nach dem Motto, wer bist du und wenn ja, wie viele? Für die mich noch nicht kennen, die vielleicht erst nach Folge 48 eingestiegen sind. Ich bin der Hans Helge. Ich war früher mal in diesem Podcast Co-Host und habe mit Sven und René diesen Podcast gestartet. Das war in Köln 2000, was haben wir eben gesagt, 15, 16?
Ich meine, es war 15, ja.
15.
Köln ist einfach zu oft.
Es ist zu oft, das hatten wir eben schon, genau. Auf jeden Fall.
Hamburg ist eine viel verlässliche Größe. Die machen das quasi einmal im Jahrzehnt.
Genau. Aber da sind wir ganz verlässlich.
Ja, genau.
Super, ey. Das neue Jahrzehnt ist ja da. Also, Thorsten, wann ist Hamburg wieder?
Na, die haben noch Puffer bis 24.
Genau, ich wollte gerade sagen, wir haben noch ein bisschen Zeit.
Naja,
aber ich sag mal so, 2025, da sehe ich sehr positiv entgegen.
Alles klar, also zur nächsten Folge, wenn ich wieder dabei bin.
Für die 1000. Genau. Folge dann, oder?
Kann ich dich als Speaker announcen?
Ja, ich halte gerne die Keynote, kein Problem. Ich weiß nicht über was, aber das kriege ich schon hin.
Okay, erstens, das wird aufgezeichnet. Sehr schön, dass das schon geklärt ist.
Genau.
Da kommen die Community-Opas und die Keynote ist ab jetzt eine Quizshow.
Okay, zwei Dinge. Erstens, es wird ein WordCamp Hamburg wieder geben und zweitens, ich werde die Keynote halten, oder wie?
Das hatten wir gerade abgemacht, habe ich auch so verstanden.
Okay, alles klar.
Weil das ist nämlich die Konsequenz, dass Thorsten organisieren muss und das ist quasi...
Deswegen dauert das so lange. Okay, jetzt macht's Sinn.
Nee, jetzt muss ich bloß jemanden finden. Du musst ja gucken, die ganzen anderen jungen Hüpfer in der Community, die jetzt dieses Jahr ihre WordCamps machen, die sind halt einfach noch frisch und Thorsten weiß einfach, was das bedeutet, ein WordCamp zu organisieren. Ich meine, du musst überlegen, das Hamburger WordCamp, ne? Das hat ja auch, das ist ja nicht, es war ja auch nicht nur normales WordCamp, das war ja ein sehr spezielles WordCamp, was sehr viel in der Community losgetreten hat. Das heißt, wenn das fortgesetzt wird, dann muss das ja dementsprechend ähnlich episch sein.
Genau, ich denke auch. Also, weiß ich nicht, das erste WordCamp über 3 Tage oder das erste mit einer 50-50-Verteilung bei den Speakern und Speakerinnen.
Also hört sich doch schon mal vielversprechend an, würde ich sagen.
Und drunter macht das nicht, ansonsten findet das nicht statt.
Ja, genau.
Es war in Hamburg damals dann auch das erste WordCamp. Also beziehungsweise, nee, nicht das erste, aber das erste, wo man gesagt hat, man macht
das. Das erste, was keins auf den Deckel gekriegt hat dafür.
Ja. Ja, das erste ist, von der Foundation unterstützt.
Ja, genau.
Davor war ja noch Berlin.
Genau, davor war gebilligt.
Ja.
Ja, davor gab es ja auch die Trademark-Policy in der Form noch nicht. Also die Trademark Policy kam ja erst später, dass man die Marke auch verteidigen muss. Und dann hieß es, naja, also ihr könnt das nicht einfach WordCamp nennen, was ihr da macht. Das geht nicht.
Also wir hatten das schon vorher, da hatten sie mit den Augen gerollt. Dann haben sie quasi bestimmt mit dem Finger geschnipst. Und dann haben sie gesagt, nee, macht's lieber nicht. Und dann hat Hamburg gesagt, gib mal her die Foundation, nachdem See quasi sein geheimes Komplott gemacht hat und die deutsche Community quasi eingelullt hat.
Na, da gab es ja noch das WP-Camp dazwischen, da gab es ja den Artikel auf WP Realm, also WP Realm von dem Blog von See und ein paar anderen, die dann gesagt haben, wann ist ein Camp, ein WordCamp? Und auf das WP-Camp anspielten von den Potsdamern.
Und von den, dann gab es von den bösen, bösen Potsdamern.
Und das wurde aber geklärt und wir sind quasi mit einer Clean Plate gestartet. Also uns, Andrea Middleton hat uns ja sehr, sehr nett empfangen und gesagt, der Beef ist quasi aus der Welt geschafft und wir freuen uns jetzt, mit euch zusammenzuarbeiten.
Insofern, ihr wart die Streikbrecher.
Ja. Nee, was war denn mit dem Jena?
Das Jena das hieß einfach, genau, das hieß einfach WordCamp. Wir haben immer gesagt, das ist ein WordCamp. Wir hatten ja sogar diesen ominösen Matt Mallenweg als Gast. Und da war ja alles noch cool im Sinne von, ja, okay. Und dann haben wir das Ding halt weiter WordCamp genannt. Deswegen sage ich ja, dann wurden sie quasi immer bestimmt und nach dem Motto, so, das ist aber jetzt das letzte Mal, dass wir euch WordCamp nennen lassen dürfen, dass ihr auf WordCamp Central ist. Und wir so, nee, wir wollen bloß eingetragen werden, als wenn wir euch brauchen. Und dann war halt, haben wir halt aufgehört, das Camp zu machen. Das war 2011 haben wir das letzte gemacht in Köln. Und dann war halt 2012 das erste in Berlin. Und dann 2013 nochmal in Berlin, weil wir so viel Spaß hatten. Genau. Und dann war quasi Hamburg dran.
Ja.
Könnt ihr euch vorstellen, nur ein einziges WordCamp in Deutschland?
Ja, ich kann mir das gut vorstellen. Das wäre praktisch für mich.
Wieso? Ja, also wenn man den Podcast kennt, René, der ist ja auch eher ein Freund davon, dass man ein WordCamp einmal im Jahr macht. Das hat er schon immer zugestanden, ja. Aber ich glaube, das ist auch noch ein Thema für später.
Umso weniger, umso besser.
Wieso? Umso mehr, umso ich besser.
Qualität.
Nein, Qualität! Gehst du mal auf WordCamp TV, guck dir mal die Vorträge an, je nachdem, welches technisches Level du hast, sind quasi alle WordCamps, entweder sind sie zu niedrig oder zu hoch.
Die sind alle super, was du erzählst.
Ja, kommt auf das Niveau an, was du haben willst.
Also ja, ich finde schön, dass René seine Thesen immer untermauert.
Ich habe mit dem Niveau, ich wollte gerade ausholen, auch so meine Erfahrung. Das, was ich gelernt habe daraus, ist scheiß auf das Niveau, scheiß auf das, was du hinschreibst an Niveau für die potenziellen Besucher deiner Session. Es kommen sowieso alle durcheinander, weil sie denken, sie müssen da kommen.
Okay. Würde ich so nicht sagen. Ich glaube, mein erster Lightning Talk in Hamburg war jetzt auch nicht gerade eine goldene Perle, aber ich hatte mir schon das Ziel gesetzt, mit jedem Talk besser zu werden. Und das hat man auch bei anderen, ich nenne sie jetzt mal Kollegen und Speaker und Speakerinnen, gemerkt, dass sie umso häufiger sie auftreten, umso professioneller werden die Talks.
Ich habe ja nicht von mir selber geredet, sondern von den Zuhörern, die da kommen. Und die haben ja eine bestimmte Erwartungshaltung an deinen angekündigten Talk. Und naja, wenn du dann sagst, ich mache auf höherem Entwicklerniveau einen Talk und dann sitzen dann Leute drin, die am Ende ganz banale Fragen stellen, wo du sagst, das ist aber schon Grundvoraussetzung, die Frage ist hier völlig unangebracht, dann ist das schwierig. Oder du hast halt
Also ich muss einwenden, ich verstehe den Punkt, aber ich würde das nicht auf WordCamps pauschalisieren. Ich war jetzt, letztes Jahr war ich auf einer Entwicklerkonferenz, PHP-Entwicklerkonferenz in Berlin. Also Tickets kosten 1.000 Euro plus. Du gehst halt nur hin, wenn der Arbeitgeber das zahlt. Und ich muss sagen, der Großteil der Talks war teilweise qualitätsmäßig schlechter als auf WordCamps, wo ich 20 Euro für ein Ticket gezahlt habe. Und auch die Fragen der Besucher, naja, nicht wirklich gut.
Warst du auf der Konferenz, wo es einen Laptop geschenkt gibt?
Nee, auf der war ich nicht. ich habe ein Tablet geschenkt gekriegt, aber das Tablet ist auch irgendwie.
War das nicht mit der Webinale zusammen?
Ja, genau.
Konferenz?
Ja.
Ja, da war ich auch schon mal. Da habe ich mir gedacht, oh,
ja,
hätte ich auch sparen können.
Ja, ich bin halt mit einem Kollegen hingefahren, weil es sich halt gut angehört hat, aber ich werde es nicht nochmal machen. Ich werde mir nächstes Mal andere Konferenzen raussuchen.
Ja, da muss ich sagen, aus Erfahrung heraus sind da WordCamps die besseren Konferenzen inhaltlich gesehen. Also wenn du so eine Bezahlkonferenzen hast, wo du dich am Ende fragst, war es das jetzt wirklich wert vom Inhalt, was der da vermittelt hat, habe ich bis jetzt nur mit Nein beantworten können.
Ich würde sagen, wir haben ja gleich auch noch einen Punkt zum Thema Community. Also das ist das Letzte, wir machen heute das auch Thema.
Okay.
Das heißt, also da kommt ja dann auch noch Community dazu. Da würde ich sagen, das können wir gleich mit reinschmeißen. Da geht es sicherlich auch darum, ob es dann sinnvoll ist, 1 oder 10 WordCamps zu machen. Und da kann man sicherlich auch nochmal über die Qualität der Talks auf WordCamps reden. Nämlich würde jetzt eigentlich da weitermachen. Nach Hamburg kam ja das nächste WordCamp, das WordCamp 2015 in Köln. Das war ja das Folge-WordCamp von dem in Hamburg. Ich glaube, ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, mal mit dir telefoniert zu haben, Thorsten, weil wir Fragen hatten, weil ihr erstmal wusstet, wie das Ganze gemacht wird. Und
oh ja. Mhm.
Genau, das ist schon ein bisschen länger her, genau. Und damals abgestimmt. Und auf diesem WordCamp dann, da gab es eine Abendveranstaltung. Und die Abendveranstaltung, die ist ja sowieso schon, glaube ich, legendär, aus einem einfachen Grund, weil die ist ja damals, die hat ja erstmal gar nicht stattgefunden. Wir hatten in Köln einen Raum gemietet, der dann am Tag vorher abgesagt wurde. Und dann haben wir dann innerhalb von 24 Stunden für, ich glaube, 150 bis 200 Leute eine neue Location suchen müssen in Köln. Ja. Und haben dann tatsächlich eine gefunden. Bitte, Robert?
War das das Spitz?
Spitz?
War das das Spitz da am oder das Früh?
Nee, das war nicht das Früh. Das war irgend so eine verlassene Location irgendwie. Und das war so ein leeres Gebäude, ein kleines irgendwie, wo wir dann draußen an der Straße und drin standen. Da haben wir den ganzen Caterer rum hingebracht und ich muss sagen, am heftigsten gefeiert haben die Caterer selber. Falls sich noch jemand daran erinnert. Da haben wir uns dann damals getroffen, das waren damals René, Hans Helge und ich, und wir haben mal uns über das Podcasten unterhalten und da fing das Ganze an und haben uns dann da mal überlegt, damals, soll man nicht einen Podcast machen? Und ja, da ist das Ganze dann losgegangen. Also hattet ihr vorher eigentlich schon
einen Podcast? Bestimmt, ich erinnere mich lebhaft.
Ja, doch, ne?
Ich habe übrigens gerade kleine Nebeninformationen allen Gewinnern eine E-Mail geschrieben.
Das ist total toll, René. Das passt jetzt auch voll hier rein.
Da draußen mit den Foodtrucks. War das das?
Die haben draußen gestanden, dann da vor so einem kleinen Gebäude war das eigentlich irgendwie. Das war so ein kleines Gebäude.
Ich bin gerade auf dem Blog Webschale. Und guckt da gerade die Fotos durch.
Ja, auf jeden Fall.
Ah, da! Ja, es klingelt.
Okay, genau, es ist gut, dass ich Fotos gemacht habe, von denen ich mich nicht mehr erinnere. Weil ich bin gerade gedanklich am Rätseln, wo das war.
Also da auf webschale.de/2015. Genau. WordCamp-Köln-2015-Recap.
Okay. Ah. Ja. Auf jeden Fall, damals war das, glaube ich, so, ich habe damals irgendwie die von der Community diese ganzen Kamera-Packages bekommen mit der ganzen Technik und durfte alles frisch auspacken, das war alles niegelnagelneu und habe dann so ein paar Testaufnahmen gemacht. Da habe ich mir gedacht, ja, so Podcasten wäre was ganz Interessantes und habe gesehen, ich weiß nicht, ob ich vom René sogar so eine DVD irgendwie im Regal stehen hatte. Hast du nicht mal eine DVD gemacht, so eine Galileo-DVD?
Oh, ja.
René?
Tat er.
Ja.
Tat er.
Das war 2015, ja. Ja. Stimmt, die habe ich auch noch im Regal stehen, aber kann man heute immer noch benutzen.
Welche Version von WordPress wurde da benutzt?
4.
Okay.
Genau, das war, glaube ich, frisch 4.0.
Das war, ich glaube auch, ja.
Müsste ich da vorne hingehen, kann ich sie holen.
Dann ist er aber doch ein bisschen älter, weil wir haben angefangen, unsere erste Sendung ging los, dann irgendwie, da war 4.5 draußen.
Ja, angefangen haben wir später, das war auf dem WordCamp, da haben wir uns in dieser besagten Location eben zusammengesetzt und da kam die Idee und dann hat das aber, glaube ich, fast nochmal ein Jahr gedauert, bis wir die umgesetzt haben.
Ja, das könnte hinkommen, ja, das ist richtig, ja. Ja, auf jeden Fall haben wir die erste Folge am 2. März 2016 im Kasten gehabt. Das könnte ich glaube, ein halbes Jahr ist das bestimmt gewesen oder so. Ich glaube, das war im Sommer davor, als wir uns dann da getroffen haben, weil es war auf jeden Fall warm. Wir standen draußen.
Ich kann mich da echt nicht mehr dran erinnern. Ja.
Bitte?
Ich komme. Ich musste mir gerade das Bild angucken. Ich weiß jetzt ungefähr die Location, aber ich habe keine Ahnung mehr, wie wir das gestartet haben. Das Einzige, woran ich
schick doch noch mal bitte den
Link. Ja, das kommt in die Shownotes. Das kommt in die Shownotes nachher.
Ja, genau. Kannst dir nach der Sendung gerne angucken.
Aber ich hatte es nämlich gedanklich gerade verworfen. Ich erinnere mich noch an die Situation in Nürnberg, wo wir eine Folge aufgenommen haben. Das muss ja dann schon während des Podcasts irgendwie gewesen sein, wo wir damals diese Esstüten ausgepackt haben.
Aber genau.
Das habe ich gerade irgendwie gedanklich verwechselt. Aber Köln kann ich mich tatsächlich nicht mehr erinnern, wie wir das Ganze gestartet.
Also die erste Folge war über Nürnberg. Da haben wir nämlich das Programm vorgestellt. Und die irgendwann eine Folge, also wir haben dann da in Nürnberg selber noch eine aufgenommen, dann da mit Interview und so weiter. Und
okay, dann macht es Sinn, dass ich das irgendwie gedanklich verworfen habe.
Das macht schon Sinn, ja.
Ist ja auch schon ein paar Monate her.
Ein wenig. Ja, ich werde auch älter, Mensch.
Ich habe
dann gefunden. Kamen auf jeden Fall noch viele, viele Folgen. Und was ich mal fragen wollte, ist euch denn eine Folge besonders im Gedächtnis geblieben?
Ich kann die Frage mit Ja beantworten.
Und welche?
das ist tatsächlich die Safari auf dem WordCamp. Also die ist mir nicht nur als Folge, sondern auch der Schnitt und alles drumherum sehr, sehr gut im Kopf geblieben, Erinnerung.
Aber die ist relativ neu.
Die ist relativ neu, ja. Das heißt ja nicht, das muss ich jetzt eine alte auswählen, die gut war oder was?
Nee, überhaupt nicht, gar nicht. Hans Helge, hast du noch eine? Aber die hat
sehr viel Spaß gemacht.
Ja.
Tatsächlich die erwähnte in Nürnberg, wo wir dann an dem Stehtisch standen und uns über die Essenstüten quasi unterhalten haben.
Ah.
Und auch die Weihnachtsfolge, die Jingle Press Folge, die kann ich mich noch erinnern.
Die ist auch bei uns richtig frisch.
Ja, wir haben es ja schon mal gemacht für
die Verlosung und so, ne? Also.
Aha.
Nee, die alte, die fand ich auch, deshalb wollte ich auch unbedingt letztes Jahr auch nochmal irgendwie so eine Jingle-Press-Folge machen, so im Hauruck-Verfahren haben wir das dann gemacht. Da haben wir uns ja auch schon gewünscht, dass Hans Helge dabei ist, und dann haben wir gesagt, gut, wenn nicht dann zur 100. auf jeden Fall. Und jetzt haben wir dann hier. Ich überlege gerade, der Jingle Press, die ist auf jeden Fall auch mal bei mir hängen geblieben. Und ansonsten hatte ich noch die Live-Folge in Berlin. 2017.
Oh ja, die war stimmt, auch gut. Die war auch toll.
Mit dem echten Sofa.
Ja.
Mit dem echten Sofa.
Und echten wir da noch Menschen.
Haben. Und das Foto war lange Zeit auf der Website. Das fand ich cool.
Ja, das stimmt.
Da bin ich immer noch im Twitter-Header. Ist es, glaube ich, immer noch drin.
Ja, da hat sich irgendjemand letztens beschwert, dass der Hans Helge da immer noch mit drauf ist.
Du musst ja nicht mal rausschmeißen.
Angemerkt.
Wieso, der ist doch jetzt wieder dabei, oder?
Ja, genau. Wenn er aber jetzt bleibt, ist das Foto okay.
Passt
doch. Ich nehme regelmäßig teil. Die Regelmäßigkeit lege ich fest.
Wir können den Robot ja einfach reinretuschieren. Das passt doch auch, oder? Dann haben wir
passt ein schon. Neues
Foto. ja, ansonsten, das hatte ich noch hier, noch eine andere, die mir irgendwie, ich weiß nicht warum, im Kopf hängen geblieben ist. Es war hier, René war ganz alleine. Das war René mit den Remote-Workern. Da hat er echt alleine mal eine Folge komplett alleine geschnitten mit zwei Gästen. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie hießen, aber das hieß dann Remote-Worker, ich ziehe mir mal schnell eine Hose an. Übrigens.
Ja, war das hier nicht der David Rehmer?
Ich glaube schon, ja, das kann sein, ja. Und der Guido.
Und der Guido, ja.
Genau, die
beiden. Auf jeden Fall Bonuspunkte für den Titel.
Ja, das war, man muss dazu sagen, als wir die Themenfolgen hatten, da hat sich René damals sehr, sehr viel Mühe mit den Titeln der Folgen gegeben. Also da gibt es einige ziemlich verrückte Titel.
Die Titel, die entspringen immer dem wahren Leben. Soll ich mal meinen Monitor schwenken?
Nein. Kamera ausschalten. Habe ich Moderationsrechte?
Ich kann es rausretuschieren.
Das war der Moment, wo der Podcast nicht jugendfrei wurde.
Habt ihr ein Glück, dass das Ding quasi nur ein Ton ist.
Jetzt müsst ihr aber schon dieses Explicit setzen, ne? Diesen Tag.
Mm. Oh, ja. Haben wir Jugendschutzbeauftragten?
Robert, das könnte ja auch der Folge zugutekommen. Also wenn, gleich, wenn Explicit dran steht, laden die Leute es eher runter, weil es ja interessanter ist.
Ah, cool. Dann machen sie aber auf jeden Fall auch nach 5 Minuten aus, oder?
Aber vielleicht schicken sie mal einen Kommentar.
Ja, super geil.
Ich habe mir mehr erwartet.
So ungefähr, ja. Ja, und dann haben wir insgesamt 48 Folgen in diesem Format gemacht mit Themen, mit News, mit allen drum und dran, alle 2 Wochen bis zum WordCamp-Retreat in Soltau und danach war dann erstmal Pause und ich muss sagen, Hans-Helge hat uns dann auch verlassen.
Der ja, das war so mein stiller Abschied irgendwie.
Ja, still, ja, genau. Wir hatten nochmal drüber gesprochen, das nochmal weiterzumachen, aber Hans-Helge hat gesagt, ja, schlecht.
Ja, war halt, also ich glaube irgendwie, das WordCamp Soltau, es war, glaube ich, so für uns alle in verschiedenen Hinsichten anstrengend. Also ich glaube, einmal für dich, Sven, als Orga, brauchtest du danach erstmal Pause. Für mich gab es dann sehr viele Dinge in meinem Leben, die sich geändert haben, wo ich erstmal mich zurückziehen musste. Naja, René hat seine Hose halt immer noch nicht angehabt. Eine zweite Folge konnte er nicht machen.
Er hat die ganze Zeit zu Hause gewartet in Boxershorts, und dass sie ihn anrufen für eine Folge.
Ja, schon ein bisschen. Ja. Also, es hat sich dann tatsächlich leider so ein bisschen in den Sand verlaufen. Also ich weiß, dass wir noch drüber gesprochen hatten, ob wir nochmal das starten oder ob wir weitermachen und so Sachen. Aber hat sich irgendwie nie so richtig ergeben, leider.
Ja, aber das haben wir dann später ja dann nochmal gemacht irgendwie. Das war jetzt, glaube ich, ein Aus von ja, knapp 10 Monaten, würde ich sagen. Wir haben nicht im März dann wieder angefangen. Nicht im März, war das März? Nee. Moment.
Ja, um März herum. Die Chemnitz Linux-Tage sind immer um März rum.
Ja.
Anfang März.
Genau, und dann seitdem ist Robin mit dabei und seitdem drückt er auf die Tube. Es wird gesendet aus allen Rohren jede Woche und immer und überall und auch um 5 Uhr nachts in den USA.
Bloß nicht hinsetzen. Wichtig, wenn ihr sowas macht, nicht hinsetzen. Keine Sekunde ausruhen. Wenn ihr durchmacht, nicht hinsetzen vor einer Aufnahme.
Ist eine schlechte Idee. Auf jeden Fall, ja genau. Robert hat gedacht, ich schaffe das einfach, indem ich durchmache. Ich hatte ihn vorher noch gefragt, Robert, willst du um wie viel Uhr willst du podcasten? Sagt er, mir ist das egal. Dann habe ich gesagt, okay, wenn dir das egal ist, dann mach mal das um die übliche Uhrzeit und dann.
Hätte ich mich nicht ich habe halt diskutiert bis um 6 Uhr morgens, also bis 5.50 Uhr. Dann bin ich kurz rübergelaufen und habe mich halt hingesetzt. Alles eingerichtet, hingesetzt. Das war der Fehler.
Und du bist dann eingeschlafen vom Rechner.
Ja, genau.
Genau. Und dann seitdem haben wir auf jeden Fall ein neues Podcast-Format, beziehungsweise wir haben es ein bisschen geändert. Wir haben jetzt nur noch die News da drin, das Thema, die Themen haben wir ausgelagert und ja, wir haben jetzt eigentlich vom Prinzip her, ist das jetzt die 2. oder 3. Themenfolge? Auf jeden Fall nicht mehr so viele Themenfolgen gemacht seitdem. Aber.
Genau, und wenn ihr das hört und wenn euch das stört, ihr macht euch bemerkbar.
Genau, schlagt Themen vor oder schlagt euch selbst als Gast in der Sendung vor. Das machen wir auch gerne. Wenn ihr ein schönes Thema habt oder so, können wir gerne drüber reden.
Aber wir haben das doch vor mit den Themenfolgen.
Ja, ja.
Das Problem ist nur, dass man immer einen Slot findet, wo es zu allen passt. Und dann muss man noch ein Thema finden, was allen passt.
Sicher, das 12 Uhr mittags am Montag ist für passt News ist einfach total einfach.
Ja, das ist der Grund. Und dann haben wir noch entdeckt, dass es total einfach ist, wenn man einfach Sessions aus dem WordCamp WordPress TV nimmt und die verwurstet. Wobei, das hat jetzt auch nicht so gut geklappt bisher von der Geschwindigkeit. Aber es sind zumindest schon mal 2 da. Die 3. ist in Planung, die wurde aber vom Autor nochmal zurückgehalten. Aber die kommt von dem, der gerade die Welt rettet auf jedem Meetup.
Und WordCamps.
Ja, sowieso.
Genau.
Der jetzt gerade in Glasgow,
Glasgow
auf war. Dem Weg, auf dem Weg von Glasgow ein bisschen irgendwie gestrandet ist.
Richtig. Genau von dem reden wir.
Also, Hans-Helge, was machst du jetzt?
Was ich jetzt mache?
Also, außer sitzen und gerade ins Mikrofon reden.
Du nimmst mir gerade jede Möglichkeit, einen Witz zu reißen. Okay. Ich arbeite inzwischen als PHP-Entwickler. Also ich bin der Sprache treu geblieben, aber nicht mehr im WordPress-Umfeld. Also wir entwickeln eine SaaS-Lösung für Kirchen zur Organisation und Verwaltung ihrer Tätigkeiten als Verein. Also Mitgliederverwaltung, Gottesdienstplanung, Raumbuchungen, Wikis, Kalender, alles, was du halt so an Organisation für so einen Verein als Kirche speziell brauchst.
Okay, und jetzt kannst du technisch werden. Welches Framework?
Es ist tatsächlich lustig. Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil in der Vorbereitung hier in unserem in dem Google Docs hieß es, glaube ich, irgendwo, dass ich ja mal mit Laravel in Folge 14 Laravel besprochen habe und dass ich liebäugle inzwischen immer noch mit Laravel. Es ist ein cooles Framework. Und die Firma, wo ich bin, hatte mich auch so ein bisschen damit gelockt. Also ich hatte die in Berlin kennengelernt auf einer Messe. Da hatten sie gesagt, ja, sie schreiben ihr Legacy-System, das 15 Jahre alt ist, jetzt komplett mit Laravel neu. Und ein Jahr später, als ich mich da beworben habe und genommen werde, ja, nö, wir haben das aufgegeben, war zu viel Arbeit. Wir nutzen jetzt Slim, Micro-Framework, aber auch cool. Also vor allem macht Symfony? Die Arbeit extrem viel. Nee, nicht Symfony, sondern Slim. Das ist wirklich ein Micro-Framework.
Aber ist es nicht auf irgendwas anderem basierend?
Nee, komplett eigen. Was du meinst, ist Silex.
Aha!
Genau. Also Silex und Slim oder Lumen wären so eine Kategorie. Silex ist ein Derivat von Symfony, Lumen wäre ein Derivat von Laravel und Slim ist was Eigenes.
Warum auch nicht?
Ja, nö, kann man ja machen, ne? Ist ja okay. Aber ist auch voll okay. Und ich muss so sagen, im Nachhinein ist das, glaube ich, auch die schlaue Entscheidung gewesen, nicht den ganzen Core neu zu schreiben, sondern lieber parallel zu fahren. Also wir haben dann Slim aufgesetzt und wir schreiben jetzt nach und nach Legacy-Code um in neuen Code und ich darf dafür und im Backend sein und REST-APIs schreiben, Architektur Dinge mit diskutieren und scheiden. Also es ist eigentlich auch ganz cool, weil diese Kernarbeit alles machen zu dürfen. Ja.
Mit WordPress hast du jetzt gar nichts mehr zu tun?
Gar nicht mehr würde ich nicht sagen. Ich habe letztes Jahr angefangen, den Firmenblog aufzusetzen und hab dann natürlich
willkommen zurück
Drupal genutzt. Nein, natürlich nicht. WordPress läuft auf unseren Server. Und ja, das maintaine ich halt. Aber ich bin jetzt nicht mehr in der Community aktiv oder bin da jetzt auch nicht so groß in der Entwicklung drin. Also ich habe so ein bisschen unser Theme angepasst. Ich meine, klar, das Wissen habe ich nach wie vor, wie WordPress funktioniert und alles.
Da ist also so, als falls du den Podcast nicht anhörst, da ändert sich demnächst was.
Ja, ich wollte es auch gerade ausklammern. Also gerade Gutenberg nutze ich, aber kenne ich, glaube ich, nicht als Entwickler. Also das ist jetzt so ein Teil, wo ich sage, man merkt, die Software entwickelt sich natürlich weiter, ist ja auch gut so. Also da ich einfach gerade nicht beruflich drinstecke, habe ich auch keine Zeit nebenbei, mich in dem Thema weiter zu vertiefen.
Deswegen wissen wir das und deswegen wird auch demnächst das Full-Site-Editing quasi, werden die Themes einfacher, weil wir quasi auf dich Rücksicht nehmen, weil du keine Zeit hast, quasi dich um die PHP-Templates quasi zu kümmern, haben wir extra gesagt, weißt du was, dass der Hans Helge quasi weiterhin in Slim arbeiten kann, machen wir einfach, dass die Themes viel weniger PHP-Last haben.
Das finde ich klasse von euch, dass ihr auch so alte Hasen wie mich Rücksicht nehmt, die nicht mehr so schnell mitkommen.
Ich mache das auch nicht beruflich, wollte ich nur nebenbei sagen.
Ich auch nicht. Ich programmiere auch nicht in WordPress.
René ist normalerweise Bäcker.
Ich backe Code.
Ja, dass du nichts mit WordPress machst, das weiß ich ja lange. Bei Check24?
Das gehört ja nicht her.
Das geht. Alles klar, okay. Lassen wir das raus, auf jeden Fall.
Es wird geschnitten. Machst du die Werbespots für Check24 oder was geht?
Was mache ich? Ja,
die Werbespots für Check24 mit der wunderbaren Familie.
Gefallen dir die nicht oder was?
Ein bisschen zu viele Drohung. Ich würde nicht antworten.
Aber lustiger Funfact, es gibt bei uns am Empfang, da ist so eine große Theke, wo dann eine nette Frau sitzt und hinter dieser Frau ist ein 80-Zoll-Fernseher, wo den ganzen Tag diese Werbespots laufen.
Mit Ton?
Im Loop.
Die Arme.
Folter.
Ohne Ton.
Du kannst ja weggucken, dann ist das ja in Ordnung. Wenn der Ton jetzt die ganze Zeit laufen würde, dann würde ich mir Sorgen machen um die Psyche der Person.
Ja, aber wie gesagt, das ist ein anderes Placement. Das gehört ja nicht her.
Was ist denn eigentlich mit deinen Plugins?
Oh ja, du hast so ein Podcast-Plugin.
Da lacht er.
Ja, genau. Ich meine, die aktiven Installationen legen jetzt nicht nahe, dass man irgendwie sich Sorgen machen müsste, aber sind ja trotzdem da und passiert da, also liegt brach oder
also was machst du damit? Also ich habe ja mehrere, also Punkt 1, ich habe keins in letzter Zeit geupdatet oder kam irgendwie dazu.
Das ist einfach, Überraschung.
Ja, ist jetzt, glaube ich, auch nicht das erste Plugin, das im Repository liegt, das irgendwie so verwahrlost. Macht mich nicht glücklich, um ganz ehrlich zu sein. Eigentlich müsste ich es konsequenterweise mal rausnehmen oder irgendwie eine Notiz reinschreiben. Das Podcast-Plugin an sich bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob ich das noch weiterentwickeln will. Das Thema an sich Podcasting ist doch noch irgendwie in meinem Herzen und da bin ich nach wie vor am Überlegen, ob ich das halt in unsere Software halt für die Köchin da einbaue, weil die bräuchten halt auch was, um ihre Predigten hochzuladen, dass dann Ganze dann im Hintergrund automatisiert wird und noch benutzerfreundlicher ist. Aber es liegt alles irgendwie gedanklich irgendwo in meinem Hinterkopf, da ist noch nichts Konkretes.
Ihr nutzt das gar nicht hier auf dem WB-Sofa?
Wir benutzen das noch aktiv. Die einzige Installation wahrscheinlich.
Die einzige aktive Installation. Ja, ich weiß, dass das hier noch genutzt wird und insgeheim tut es mir auch ein bisschen leid, dass da so ein bisschen hier dieser Login-Effekt entstanden ist.
Der was?
Login-Effekt. Also es ist halt, es ist halt schwierig für euch jetzt einfach mal auf ein neues Plugin zu wechseln oder so.
Ohne viel Aufwand. Der Schmerz ist noch nicht groß genug.
Das stimmt, aber auf der anderen Seite, das ist ein so gutes Plugin, was du da programmiert hast vor 4 Jahren, dass man muss ja dann etwas anpassen, damit Gutenberg funktioniert. Das Einzige, was jetzt eben nicht mehr funktioniert, ist gerade der WPDE-Feed, weil der WPDE-Feed, also das Plugin vom WPDE-Feed wirft irgendeinen JavaScript-Fehler, wo ich noch keine Zeit hatte, mir den näher anzugucken, und der Florian Brinkmann ebenfalls nicht, von daher tauchen wir da gerade nicht auf, aber Robert sagt, der es tut
aber
noch nicht.
Aber deine zwei Plugins, wenn du ChildSeam3 und ChildPage3 und Decentis Podcast, die tauchen in der Suche eh nicht auf von WordPress, weil die in älter als 3 Jahre nicht geupdatet wurden.
Richtig. Das heißt,
tut genauso weh wie die anderen 40.000 oder 30.000 Plugins.
Genau, also den Childtree, den würde ich vielleicht sogar nochmal irgendwann in einen Gutenberg-Block umwandeln, auch um mich der Thematik Gutenberg mal anzunehmen, würde sich dafür halt anbieten. Es gibt aber ja noch das andere, das Bookmarking-Plugin, das, glaube ich, wurde nie ins Repository gesetzt, das gibt es auf GitHub noch. Das nutze ich tatsächlich als einziges noch aktiv selber, um mir Bookmarks in meiner WordPress-Installation zu speichern, also Lesezeichen-Archiv aufzubauen. Das liegt auch noch rum, würde ich eigentlich auch gerne mal ein bisschen weitermachen, um nach ein paar Funktionen irgendwie aufzurüsten. Aber
ja, das hören wir auch zum allerersten Mal, diese Aussage.
Darf man jetzt fragen, wie du auf GitHub heißt?
Obstschale.
Obstschale. Ja.
Warum auch immer. Aber
sind alle Plugins auf GitHub?
Ich denke schon, ja.
Ja, dann wühlt mal den Code durch.
Auf jeden Fall. Schick dem Pull-Request, er hat Zeit.
Ganz bestimmt, ne? Forkt es lieber und macht und entwickelt es weiter. Ich schreibe euch auch gerne dann in die README rein, dass das Projekt ihr übernommen habt.
Ich dachte, du wolltest ein paar Tipps haben, falls ihr langweilig wird oder so.
Ja, ach, nee, es gibt tatsächlich andere Dinge, die mich mehr reizen, als die Plugins weiterzuentwickeln. So, also, ja, man entwickelt sich ja halt selber auch weiter. Das eine Projekt, was ich gerade mache, das seit 3 Jahren läuft, was so ein bisschen meine Spielwiese ist mit Laravel und den neuesten Technologien, ist wichtel.me. Das ist quasi ein Online-Wichtel-Webseite, du kannst halt deine Leute eintragen, sagen, okay, ich wichtel jetzt, und alle kriegen halt eine Mail mit einem Wunschzettel und der Person, die sie gezogen haben. So quasi ein bisschen so für Remote-Worker gedacht, um gemeinsam wichteln zu können.
Ja, wichteln ist ja auch eine sehr wichtige Angelegenheit.
Vielen Dank.
Ja. Das muss man ja auch mal würdigen, ja. Sowas. Also,
fünf Mark in die Wortspielkasse.
Ja. Hat er wichtelig gesagt?
Hat Wicht gesagt. Wichteln, Wicht nicht.
Wichtelig.
Wichtelig. Genau. Ich glaube, wir verlieren uns.
Hans-Säge, du hast dann einen Pull-Request.
Zu was?
Von dir selber.
Ja, ich weiß. Achso,
sag mal, Hans-Helge, was ist nicht aus deiner Quizmaster-Karriere geworden? Ich habe ja gedacht, du wirst jetzt irgendwie reich und berühmt und stellst
irgendwelche Leuten. Guck dir das Mikro an, der ist vorbereitet. Es kann jederzeit losgehen.
Ja, der. Also.
Hängt doch schon der Hut da am Stuhl. Ja.
Es ist quasi immer, er begleitet mich immer. Also, falls irgendwo mal ein Quizmaster gebraucht wird, dann ist Hans-Helge zur Stelle.
Hamburg.
Moment.
2024.
Ich mach einfach eine Quizshow Keynote. Wie wäre das denn? Das gab's doch auch noch nicht.
Fangen wir mit der Party gut an.
Gekauft.
Bin dabei.
ich stelle die Fragen, aber um sie zu beantworten, müsst ihr die Sessions sehen. An den Tag.
Ja, du kannst ja schlecht die Fragen stellen zu WordPress, weil du bist ja raus.
Nee, genau, zu WordPress nicht. Aber wer sagt, dass ich dich zu WordPress stelle?
Laravel, genau, du stellst Laravel-Fragen.
Ja, oder Slim oder so.
Ja. Ach, ja, es gibt ja auch sehr viele lustige PHP-Fragen, die ich ja auch mal reingenommen hatte.
Global!
Sag mal, Thorsten, ja, hast du nicht auch mal weit geführt als bei diesen Quiz-Shows bei ihm?
Ich meine, das erste habe ich
gewonnen. Das hast du das sogar erste gewonnen. Hat er gewonnen.
Ja. Aha. Das zweite war Taco.
Respekt. Ja, aber Taco sagt, ich meine, bei Thorsten kann man sagen, der hat ja noch was gewusst. Der Taco hat anschließend gesagt, ich habe nur mal lustig drauf rumgetippt.
Aber hat gewonnen.
Ja, so ist das. Aber ich bin jetzt, ich habe auf Twitter gesehen, ach Mensch. Frank heißt er.
Frank Staude?
Genau. Ja, genau. Er hatte doch ein Bild gepostet von so Controllern, so Quiz-Buzzern. Er ist doch da auch irgendwie anscheinend am Werkeln im Hintergrund, oder?
Jetzt nicht verraten, das habt ihr doch zusammen ausgehackt. Da gibt es so eine Live-Show, wenn vorne irgendwie die Leute mit einem Buzzer in der Hand stehen und dann drücken müssen, wenn sie die Antwort kennen. Und du als Quizmaster.
Ich steck da null drin. Ich habe nur das Bild gesehen. Ich entziehe mich jeder Verantwortung.
Natürlich. Richtig, das ist die offizielle Version. Genau. Wir wissen von nichts.
Genau. Weil es ja aufgenommen wird. Verstehe ich. Da kannst du das nachher nochmal erzählen, wenn wir die Aufnahme ausmachen.
Kommt das Video eigentlich mit? Hat man die Airquotes gesehen, die ich gemacht habe?
Nein. Nee.
Doch, aber ich nehme das Video auf jeden Fall auf. Ne? Also ich werde es wahrscheinlich später einfach.
Jetzt fange ich an, das aufzunehmen.
Ist aber schon so.
Ach so. Wir nehmen schon sehr lange auf.
Habe ich vorhin auch gesagt.
Oh, ich habe mir noch gedacht, jetzt kann ich endlich mal popeln und keiner sieht das. Was soll das? Warum sagst du das nicht?
Aber so dunkel wie es bei dir, sieht man eh nichts.
Stimmt, ich sieht man
eh. Dafür hatten wir vorhin 5 Minuten Mikroaufbau von Thorsten.
Ich war eine Viertelstunde vor, da hätte man mir vorher sagen können, hätte ich das schon vorher gemacht.
Ja gut. Hättest du ja fragen können, Mensch.
Er hat gefragt, aber ich wusste nicht, dass ich habe gesagt, es reicht eigentlich dann so als Gast, wenn man so, ne, also weil ich dachte, der hat jetzt
so
nichts
eins
anderes.
Hier,
dass
so
er jetzt,
eins.
Dass er jetzt
der, aber das Lustige ist, der Einzige, der sich sofort beschwert hat, ist der mit dem popeligen Mikro da hier.
Der Grüne?
Genau, der Grüne da.
Nicht beschwert. Ich hab's nur angemerkt, dass du das gleiche Mikro hast wie ich. Nur halt eine andere Farbe.
Ja, ich weiß auch nicht. Bin ich vielleicht der Einzige, der den Unterton gehört hat.
Dann bist du gleich getroffen gewesen, hast quasi erstmal dein Mikrofonständer vom Nachbarn geholt, dein Mikro vom Keller geholt und das alles zusammengebaut.
Mhm. Aber ich muss sagen, Thorsten war dir innerhalb von 5 Minuten 100 Jahre ums Mikro voraus. Also.
Aber hallo.
Ich würde ja mal sagen, wir können mal beim Thema bitte bleiben.
Das ist gerade von René kommt. Sofa.
Danke, René, für den Hinweis, genau.
Bitte. Dafür bin ich da.
Ja, hau rein, René. Was
möchtest du reden? Hast völlig aus dem Häuschen, dass der René das sagt.
Ja, ey, Alter, ihr schmeißt die Rollen hier durcheinander.
Du warst so lange, warst du weg?
Mhm. Ja, dann Frage, René.
Meine Frage? Ich habe
Wir haben Zeit, lass dir Zeit. Also,
warte, ich guck mal einen Redaktionsplan. Wo ist denn der?
Machen wir jetzt News oder was?
Nee, hier, den Sven sein. So, also, die erste Folge
haben wir jetzt, haben wir jetzt ausführlich darüber gesprochen, was Hans Helge in seinem Leben jetzt tut, oder wollen wir noch mehr wissen?
Nee, es interessiert mich eigentlich nicht. Ein Kind hat er gekriegt, habe ich mitbekommen. Hat er nicht gesagt vorher.
Eher seine Frau, aber.
Also seine Frau.
Er wollte das vor der Yellow Press geheim halten.
Wollte geheim halten. Was
macht er jetzt? Ach, geheim
ist das nicht. Ich habe einen Faden wieder gefunden, nachdem Hans Helge jetzt fertig ist. Entschuldigung. Die Community, Freund und Leid, das wollten wir eigentlich besprechen in dieser Folge.
Ja, schön, wie du wie die Dampf als in das Thema gewalzt bist.
Ja, es tut mir leid.
Da war ja noch ein paar Vasen umgeschmissen, die Lampe runtergerissen.
Du meinst,
ja, willkommen im neuen Thema.
Du redest gerade von Hans Helge, seinen Gefühlen.
Nein, du bist jetzt quasi von dem einen Thema ans andere quasi gestolpert, das hat gekracht. Dann hast du jetzt quasi so ein schwingendes Licht. Was quasi jetzt ist, aber hey, wir sind im neuen Thema. Willkommen.
Ja, das muss ja der Hörer mitbekommen. So. Ja, wie jetzt? Community oder Support?
Ja,
Menscheneier bei der Hilfesuche. Ach, Menschenleier bei der. Was?
Menschenleien bei der Hilfesuche. Nicht Menschen.
Was sind denn Menschenleien?
Das steht auch nicht da.
Okay. Menschenleien. Hallo, Thorsten.
Hallo, Robert.
Warum ist der Thorsten jetzt hier? Wegen dem Thema Community?
Ich nehme an, der Thorsten hat sich schon ein wenig länger mit der Community auseinandergesetzt und war auch im Forum ein bisschen unterwegs. Der hat schon mal ein WordCamp organisiert. Am besten, vielleicht stellst du dich selbst eben nochmal vor. Warum bist du eigentlich hier?
Das frage ich mich auch nach so einer Stunde. Nein, also, ja, ich bin schon ein bisschen länger in der Community, habe auch im Support als Moderator Fragen beantwortet. Ich habe als Polyglot, also so nennt sich das Team der Übersetzer, habe ich WordPress übersetzt und dann fanden sie es sehr lustig, dass wir jetzt auch alle Plugins übersetzen dürfen, können, sollen, müssen. Und dann habe ich das auch eine Zeit lang gemacht und dann betreue ich noch so einen Planet-Feed mit und bin einer der Slack-Admins und bin irgendwie an 1000 Hochzeiten und unterwegs gewesen und irgendwann wurde es zu viel und wurde ich ja Vater und dann war die Zeit nicht mehr da und dann habe ich das alles ein bisschen zurückgefahren.
Alles.
Der René meldet sich. Ich nehme den Herrn mit der Brille dran. Ja, bitte.
Das ist, warte mal, stopp, Alter. Erstmal, um das festzuhalten, wie unspezifisch das gerade war.
Ja, das ist mir auf den zweiten Blick aufgefallen. Das sind ja noch mehr. Oh, das sind alle.
Okay. Alle außer dir.
Das war,
alle tragen eine Brille, außer Thorsten.
Nee, die Frage ist, also während deiner Ausführung hast du ja auch davon erzählt, wie du überhaupt zu dem in das Thema Community reingekommen bist. Warum hatte ich das jetzt gerade so gefesselt, da zu übersetzen, freiwillig Zeit zu investieren, dass Plugins von anderen übersetzt werden? Ich nehme mal an, das waren andere und nicht deine eigenen.
Das ist eine interessante Frage.
Bitte.
Robert macht sich schon so. Ach ja. Nein, das Ganze ist ja so entstanden, dass ich WordPress nach vorne bringen wollte, wie das häufig ja so ist beim Contributen, dass man das Gefühl hat, man möchte etwas zurückgeben. Und da ich jetzt nicht so der Hardcore-Entwickler bin, dachte ich mir, das ist ein guter Startpunkt. Außerdem komme ich ja von WordPress.com-Seite, das ist ja so da, wo ich quasi ganz, ganz ursprünglich mal angefangen habe. Und da habe ich vor allem eben Fragen beantwortet im Forum und übersetzt. Und dadurch, dass ich dort übersetzt habe, hatte ich dann irgendwann auch aus Gründen der Notwendigkeit, weil der Code da lag, eben dann auch die Freischaltrechte für WordPress.org und dann habe ich also WordPress eben dort irgendwann, als ich dann selber gehostet habe, eben dann auch da weiter übersetzt und von meiner Seite aus hätte das auch immer genau so bleiben dürfen, aber irgendwann hat Matt Malenweg in einer State of the World dann verkündet, dass sie jetzt alle Plugins oder zumindest die Top 120 komplett übersetzen wollen, was nie abgesprochen war mit dem Team. Es war halt so eine Vision, die er da in den Raum stellte und das im Hintergrund irgendwie dann vorbereitet wurde. Nur, dass dann halt bei 55.000 Plugins und noch ein paar tausende Themes eine immense Arbeitslast auf uns lag. was das Freischalten ja angeht. Also eigentlich sollen wir nicht übersetzen, sondern die Gruppe, in der ich jetzt war, die hatte halt diese Freischaltrechte. Also wir durften, konnten dann Übersetzungen approven, genehmigen, die dann eben benutzt wurden. Und das würde ja super funktionieren, wenn alle Übersetzungen perfekt wären, was sie natürlich nicht sind. Das heißt, du hast immer nachgearbeitet und dann fehlte so ein Rückkanal, weil es haben Leute übersetzt, von denen hattest du nur einen WordPress.org-Account und dann, tja, dann wusstest du nicht, wie sollst du dem jetzt sagen, dass er vielleicht nicht hinter jedem Punkt noch, nee, vor jedem Punkt ein Leerzeichen setzt. Das würdest du ihm jetzt gerne mal sagen. Das ist natürlich schwer, wenn du keinen Rückkanal hast.
Aber ich bin seit WordPress, seitdem es weiß war, dieses Admin-Interface, so weiß-blau, irgendwann, glaube ich, 2006 habe ich das installiert, das erste Mal.
Ja, 1.5 oder so?
Ja, keine Ahnung, war relativ zeitig, nachdem ich mein eigenes System entwickelt habe und festgestellt habe, dass das Quatsch war, bin ich dann zu WordPress gewechselt, weil das zu dem Zeitpunkt das beste System war. Aber ich bin von mir aus persönlich, ich habe dann angefangen, Themes zu schreiben, Plugins zu entwickeln für mich, weil ich da halt so einen Blog hatte und Dinge tun wollte. Aber ich bin halt nie auf die Idee gekommen, mich irgendwie da jetzt als Übersetzer oder ein Superforum anzumelden oder irgendwo zu sagen, hier, ich habe den tollen Code-Schnipsel geschrieben, möchtet ihr den nicht benutzen oder was weiß ich. Die Frage ist halt, was unterscheidet uns, dass du da die Motivation aufgebracht hast, kostenlos in so eine Software zu investieren, aber ohne, dass du jetzt aktiv oder ich weiß nicht, ob du da was zurückbekommst. Vielleicht bekommst du auch irgendwas zurück, was ich nicht weiß oder noch nicht entdeckt habe für mich, aber die Frage ist halt, was ist deine Motivation da oder war deine Motivation da dich da so sehr, es kostet ja auch Zeit und Geld und dann sich da so zu engagieren.
Genau, warum machst du das eigentlich?
Ja,
Wegen den Spitznamen?
Den Spitznamen?
Polyglotz Opa.
Ach so, den Spitznamen, den nur du mir gegeben hast. Nein, das ist eine gute Frage. Die Motivation muss jeder für sich darin sehen oder finden, die typischerweise ist die Argumentation, wenn man jetzt so bei den typischen WordPress-Contributern fragt, was die Motivation ist, dann ist es der Gedanke, eben etwas zurückzugeben, weil man das System WordPress ja eben kostenlos bekommt und man an diesem System, also dem System etwas zurückgeben möchte, um es weiter nach vorne zu bringen. Wir haben keine, oder zumindest am Anfang gab es keine großen Marketingkampagnen, keine Werbefilme, sondern das Ganze, so steht es eben in der README, funktioniert deshalb so gut, weil wir sind die Marketingkampagne, wir bringen das System nach vorne, weil wir eben so cool sind und Fragen beantworten, es in alle möglichen Sprachen übersetzen, etc. Und ich würde jetzt nicht sagen, jeder hat die Verpflichtung, das zu tun, aber für viele verstehen das für sich so, dass sie eben dem System etwas zurückgeben wollen.
Ja, das verstehe ich, deine Argumentation. Ich bin ja auch irgendwann mal auf den Trichter gekommen und deswegen haben wir den Podcast irgendwann relativ spät ins Leben gerufen, also spät im Verhältnis von 2006 bis 2015, aber trotzdem ist ja die Motivation nicht, ich mache das jetzt, weil ich damit Geld verdienen kann, sondern du musst ja irgendwie, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt nur war, um das System nach vorne zu bringen oder weil du es besonders gemocht hast. Also weißt du, was ich meine?
Also am Anfang, ganz am Anfang war es Scratch Your Own Itch. Ich habe ein System benutzt, damals eben WordPress.com, um zu bloggen. Selbst brauche ich noch nicht und wollte einfach, dass das, was ich da nutze, eben in meiner Sprache zu nutzen ist. Und das war nicht möglich. Und dann habe ich nachgefragt, wo kann ich das ändern? Und dann gab es ein System, wo man das frei machen konnte. Man brauchte halt nur den Account und den hatte ich auch ohnehin, weil ich WordPress.com genutzt habe. Und dann habe ich da halt übersetzt. Und beim Forum war es genauso. Ich hatte Fragen und es nervte total, weil ich immer irgendwie irgendwelche Happiness Engineers, also Automatic-Mitarbeiter gefragt habe und die mir dann Antworten gegeben haben und dann habe ich das irgendwie weitergetragen und irgendwann haben wir gesagt, es wäre echt praktisch, wenn man hier mal einen Moderator einsetzen würde in dem Forum, der eben Fragen beantworten kann, weil wir müssen das sonst immer weitergeben oder es ist stille Posteffekt und es wäre halt total praktisch, wenn es hier jemanden gäbe, der da Fragen beantworten kann, auch in Deutsch. Und dann haben die gesagt, ja, mach du das doch. Wie das häufig so ist. Wenn
Blapp, hast du Moderationrechte.
Genau, dann und schon war ich Moderator. Und das ist dann auch so eine Mischung. Also am Anfang war es schön, man freut sich. Man hat jetzt Rechte bekommen und das ist ja nett. Man fühlt sich gebauchpinselt. Und irgendwann so nach 10 Jahren denkt man, ja, ist jetzt vielleicht nicht so eine gute Idee gewesen, das jetzt immer noch zu machen, weil, wow, ganz schön viel Zeit, die man da versenkt hat.
So nach 10 Jahren?
Ja, das hat ein bisschen gedauert. Aber ich verstehe das mit der Zeit. Wie gesagt, ich gebe da auch gerne Informationen, aber ich hab das auch mal versucht mit dem Übersetzen, aber mir fehlte dann die Motivation und Zeit, mich mit den Leuten auseinanderzusetzen. Das ist nicht so meine persönliche Stärke.
Es gibt tausend, du kannst im Docs contributen, du kannst quasi ganz überall. Es gibt so unglaublich viele Teams, wo du was machen kannst, wenn du willst.
Ich weiß das.
Ja, ich glaube, dass die Schwierigkeit ist tatsächlich, dass man schwerlich contributen kann, wenn man keinen Bock auf Menschen hat. Das ist echt schwer.
Ja, nein, ja, also
schwierig.
Jein, würde ich sagen, weil es gibt schon Teams, wo, oder es gibt Aufgaben in der Community, wo du das doch machen kannst. Also zum
Beispiel. Sag mir eine.
Okay, vielleicht nicht ganz ohne Menschen, aber halt in Abstufung. Also ich finde halt, das Support-Forum zum Beispiel ist ein krasser Teil. Und da habe ich nur einen Respekt vor, dass mit was für unfreundlichen Menschen ihr teilweise auch zu tun habt und trotzdem halt die Ruhe zu bewahren, vielleicht sich mal irgendwie hinter irgendwie in einem geheimen Slack-Channel mal kurz auskotzen, ist halt legitim. Und dann geht's aber weiter. Also könnte ich nie machen. Dafür hätte ich irgendwie nie die Motivation. Deswegen Hut ab. Aber ich zum Beispiel bin halt Speaker. Ich muss natürlich auch mit Menschen agieren, aber ich muss jetzt irgendwie, es ist so eine On-Off-Beziehung, weißt du? Ich trete einmal auf der Bühne auf, dann stellen sie halt Fragen und danach bin ich irgendwie wieder weg.
Ja, oder ich mache einen Podcast und rede immer mit den gleichen Leuten. Und wer dazuhört, dann gefällt das halt, oder nicht?
Kann also, einschalten, oder? Ich glaube, man kann sich schon so seine Aufgaben suchen, wo man mehr mit Menschen zu tun hat und wo man weniger mit Menschen zu tun hat.
Ja, definitiv. Also jetzt hier in einem Podcast hat man natürlich einen ganz anderen eigenen Schutzraum, wohingegen gerade Support-Forum etwas ist, wo man ja ständig eben sich neu auf andere Leute einstellen muss. Track-Tickets, du musst argumentieren, du musst andere Leute überzeugen, du musst andere darauf hinweisen, dass das Ticket wichtig ist, wer kann es lösen, wer kann mir helfen.
Was da gerade aufbricht beim Thorsten.
Ja, das ist ich habe mich ja mit diesem ganzen Scheiß mit diesen ganzen Themen schon auseinandergesetzt und in WordCamp Talks auch verarbeitet, in Blogartikeln, also gerade Frustration mit dem System, mit dem Projekt, mit den Entscheidungsfindungen, wie mit Ablehnung, wie man mit Ablehnung umgeht, was ich gelernt habe aus dem Übersetzer sein für meine Entwicklertätigkeit, was ich gelernt habe als Supporter über Prioritäten, über den Umgang mit Menschen etc. Also da gibt es auf jeden Fall viel zu lernen. Ich glaube, dass es irgendwann dann auch durch ist. Also man muss das jetzt nicht so wie ich 15 Jahre irgendwie machen, aber ich kann es nur jedem empfehlen, mal eine Zeit lang Support-Fragen zu beantworten und Dinge zu übersetzen, einfach weil es den Blick schärft. Also
ja, ich glaube,
das ist ein besserer Entwickler.
Es gibt dir aber, also wenn du dich im Support-Forum mit den ganzen Frustrationen, die dort so existieren, herumschlägst, dann kann dir das auch unheimlich viel geben, nämlich, dass du Selbstbeherrschung lernst, nämlich nicht auf jede Anfeindung oder jede dumme Frage oder jedes das noch so 10. Mal die gleiche Frage irgendwie genervt zu reagieren, sondern Selbstkontrolle in Form von, hey, ich kann ja jede Frage, auch wenn sie zum 10. Mal kommt, wie eine neue Frage behandeln und meine Geduld dadurch auf die Probe stellen.
Du hattest,
was ich meine?
So, ja, genau.
So,
Du hast vorhin auch gesagt, es gab ja so einen Moment mit der Keynote, beziehungsweise mit der State of the World von Matt Malenweg, als er damals gesagt hat, pass auf, wir machen jetzt so und so viel Übersetzungen, hat gar nicht mit dem Team, hat nichts abgesprochen und auf euch kam eine jede Menge Arbeit zu. Ich glaube, die ist damals, glaube ich, auch ziemlich die Hutschnur geplatzt, dass man einfach so die Leute übergeht, die eigentlich am Ende die Arbeit machen müssen. Hattest du da eigentlich auch so einen ähnlichen Punkt im Bereich, was die Forenarbeit anging?
Nee, nicht unbedingt, nee. Also Forenarbeit war immer das, wo ich noch am meisten Spaß hatte. Da war das Team, aber also ich will jetzt nicht sagen, dass die Polyglots ein schlechtes Team sind, ne? Aber da war deutlich mehr Frustration. Also wenn man sich so in ganz kleinteiligen Diskussionen verliert oder eben dann diese Vision vorgesetzt bekommt und man nicht so genau weiß, wie man das jetzt irgendwie handeln soll. Man bekommt ständig Requests zum Freischalten von irgendwelchen Projektübersetzern, die also für bestimmte Plugins dann freigeschaltet werden wollen. Und wenn du ständig irgendwelche Notifications bekommst, die deinen Arbeitsalltag so durchbrechen, weil da kommt plötzlich so ein Ping und so, ist ja nur kurz, normal 5 Minuten, dann mache ich das schnell. Und dann kommt das aber irgendwie alle 30 Minuten oder alle 20 Minuten, dann hast du keinen Bock mehr, weil es nur noch nervt. Und dann machst du die Notifications aus und dann hast du die Notifications ausgemacht und kriegst es nicht mehr mit, dass dabei jetzt irgendwie 20 liegen und dann stalken die dich ja. Dann kriegst du irgendwelche Slack-Pings, weil die Mails ja nicht mehr ankommen, dass da jemand gepostet hat und fragen, was ist denn los? Warum liegen da jetzt die ganzen Sachen rum? Und irgendwann fragen dann auch die Projektverantwortlichen, also die Team-Reps und Team-Officials, die fragen dich dann so, ja, was ist denn hier? Da sind Anfragen für Deutsch. Hast du die schon angeguckt? Hast du das jetzt freigeschaltet? Und das war mir dann irgendwann zu viel. Da hab ich keine Lust mehr dazu.
Das fühlt sich doch dann auch mega unter Druck gesetzt, wenn du dafür kein Geld bekommst, das kostenlos machst und dann noch die ganze Zeit von irgendwelchen Menschen aufgefordert wirst, Dinge abzuarbeiten, die
ja, eigentlich. Es kommt auch die Formulierung, als jemand, der auch in dem Kreis ist, das macht man halt für sich selber. Also ich weiß noch, wie Thorsten dem Jens in Stuttgart den Prep-Talk gegeben hat. Mit dem, lass alles liegen, außer die Hauptübersetzung. Alles andere ist dir komplett egal. Und das hat auch die Selbstwahrnehmung. Als das letzte Mal quasi irgendwas im Polyglots war, waren halt die Mentoren, der Mentor, der ankam und gesagt hat, braucht ihr Hilfe? Bei euch ist irgendwas. Kann ich euch helfen? Ich bin hier als Mentor. Gib mir irgendwas rüber. Gib mir, wenn ich mit irgendjemand reden soll, sagt Bescheid. Das ist halt auch die Mentalität. Also ja, der Druck ist halt auch den du dir selber machst. Also da ist halt quasi, da musst du halt auch einigermaßen gefestigt sein, zu sagen, das ist jetzt schön, dass wir gerade als Deutsch quasi unglaublich im Minus sind, was die Waiting Strings betrifft, aber es ist einfach mal so und es ist okay, weil für uns ist wichtig, dass die Hauptübersetzung funktioniert und wenn die Plugins alle nicht passen, gibt's Schlimmeres.
Ich finde, genau. Gerade bei der Übersetzung ist das auch nochmal krasser. Also ich habe mir ja die ganzen Talks von dir, Thorsten, auch damals angehört. Du hast ja etliche Talks zum Thema Frustration und dich kritisch damit auseinandergesetzt gehalten. Und immer, was ich so dabei dachte, war, dass das Thema Übersetzung ist halt bei den Amerikanern, also jetzt, ich pauschalisiere es mal, das ist einfach Automatic, die eben das ist eine internationale Firma, aber halt Matt Malenweg ist jetzt per se ist halt Muttersprachler amerikanisch und ich glaube, du hast das dann nicht so krass auf den Schirm, dass Übersetzung halt so viel Arbeit ist und was das für die Communities heißt und dass das dann auch sehr schnell umschlagen kann.
Ja, ich weiß gar nicht, die Awareness ist eigentlich da, da gibt es genügend Leute, die da die dafür sorgen und so, aber die gerade wenn du jetzt irgendwie bei Matt Malenweg und State of the World und da guckst, dann ist halt mehr so die gucken sich das halt auf so einer CEO-Ebene an. Also der guckt halt und sagt, das kann ich verkaufen, wenn ich nach draußen gehe und sage, wir haben WordPress in 60 Sprachen, das ist Marketinginformation, das ist cool. Wir haben die Top 120 Plugins in so und so viel Sprachen übersetzt. Das ist, ne, die wollen solche Hard Facts, das ist cool. Das kann man nach draußen verkaufen als Grund, warum man WordPress benutzen sollte. Und was das dann aber eben, genau wie du sagst, im Umkehrschluss bedeutet für uns an Arbeit, das ist halt so, naja, dann müssen wir halt die Dinge so, die Workflows anpassen, damit das passt. Und das heißt zum Beispiel, dass die Deutschen oder die, ich weiß nicht, irgendwer anders, zum Beispiel die Niederländer oder ich weiß gerade nicht, es gibt ein paar Locals, die halt so, die hatten Workflows eingerichtet, die halt qualitätsorientiert waren. Also da werden Übersetzungen gemacht, dann werden Übersetzungen angeschaut, es wird Feedback gegeben und bevor da also irgendjemand Freischaltrechte bekommt, muss da wirklich Prozess durchlaufen werden. Aber wenn du 55.000 Plugins mit etlichen Strings hast, dann geht das nicht mehr, sondern dann heißt es, es wird einfach alles freigegeben und dann kann sich jemand beschweren und sagen, ja, die Übersetzung ist aber doof oder da ist irgendwas Merkwürdiges drin oder so und dann revidiert man halt einfach von dem User einfach alles, was der gemacht hat und weiter. Und das ist so eine typisch amerikanische Variante, so dieses, ja, dann sollen sie sich halt beschweren, wenn es kaputt geht, aber lieber freischalten und alle machen lassen und eigenverantwortlich und dann wird das schon. Wohingegen wir eben als Deutsche irgendwie eher so 3 Stunden darüber diskutieren, ob man jetzt das Komma hier setzt oder nicht.
Aber ja, mein Punkt war ein klein wenig anders. Also ich verstehe die Sichtweise diese Business-Sichtweise als CEO mit Mallenweg total. Ist natürlich ein super Argument, wenn WordPress in 60 Sprachen übersetzt ist und wenn die Top-Plugins da verfügbar sind. Aber diese Mentalität, naja, wir als Firma müssen dafür ja kein Geld ausgeben, das macht die Community. Das fand ich halt ein bisschen, ist das der richtige Weg, den du da einschlägst?
Absolut, genau. Also das war ja auch genau der Punkt, der mich dann zum Aufbringen, Aufhören gebracht hat. Weil das eben genau meine Überlegung war, es macht mir viel weniger Spaß. Viel mehr Stress und ich möchte das gar nicht mehr. Und wenn ich bezahlt werde dafür, dann könnte ich es immer noch doof finden, aber dann werde ich ja wenigstens bezahlt dafür, weil ich werde ja noch nicht mehr bezahlt. Mhm. Und dann denke ich mir, ja, dann wähle ich doch bitte aus, quasi, wo ich hier contribute und wo ich meine Zeit investiere. Und dann war das eben eines der ersten Dinge, die ich abgegeben habe. Dann gab es dann noch eine andere Geschichte mit der String-Intelligenz Geschichte von Kasper und die hat halt noch viel mehr Druck auf die ganzen Übersetzer und vor allem die Polyglot, also Global Translation Editor, also die GTEs, die Entscheidung da hätten treffen können oder müssen irgendwann dann, die dann eben so einverleibt wurden in das Projekt von den Außenstehenden, die also gedacht haben, ja, das ist, also die nicht verstanden haben, dass das ein Privatidee von Kasper ist, sondern dann gesagt haben, also entweder das deutsche WordPress-Projekt oder eben die Polyglots wollen das. Und das war dann so, da wurde so viel durcheinander gemengt und es war so viel Arbeit, das wieder klarzustellen und so viel Hass und Beleidigung in unsere Richtung.
Ja, das muss ich glaube, das war ja damals die Gender-Debatte in der WordPress-Community, was die Übersetzung anging.
Ja, genau.
Und das muss man nur dazu sagen, weil das finde ich auch noch ganz, ganz wichtig, weil da spielt jetzt nochmal die komplette, diese gesellschaftliche, diese Aufgebrachtheit, die ganze Zeit sowieso bei dem Thema schon da war, die kam dann auch nochmal richtig mit voller Wucht da rein. Da gab es die einen, die sagten, nee, Gendern finde ich total bescheuert und die einen, die radikal in diese Richtung waren, die anderen, die halt eben dann auch in die andere Richtung gingen. Gab natürlich Leute zwischendurch, aber das ging natürlich dann halt richtig auf und ab in der ganzen Diskussion. Da hatte jeder eine eigene Meinung zu und da wurde sehr viel diskutiert.
Ja, und viel, viel unter der Gürtellinie, was halt echt keinen Spaß machte. Und gerade wenn man selber ja eigentlich überhaupt gar nicht betroffen ist, also ich hatte mit der Idee ursprünglich nichts zu tun. Und ich habe auch immer gesagt, ich habe vielleicht eine private Meinung, aber als GTE werde ich quasi, wenn das offiziell überhaupt erst eingreift, wurde ja nie offiziell vorgeschlagen, aber wenn es diesen Status erreicht hätte, dann hätten sich die zu dem Zeitpunkt aktiven GTEs eben zusammengesetzt und möglichst vorurteilsfrei eben angeschaut, was man damit macht. Aber da ist halt vorher schon so viel Aggression irgendwie aufgelaufen, dass dann, da sind ja einige dran zerschellt. Also Bego hat aufgehört, ich habe aufgehört.
Kasper.
Ja, genau, Kasper ohnehin, ja.
Aber was mich an der Diskussion so
komplett eingestellt.
genau, was die Diskussion so ein bisschen gestört hat, also ganz weg von der Urthematik des Genderns, ist, dass halt sich plötzlich irgendwie alle in der Community ermächtigt gefühlt haben, in diesem Team mitzumischen, quasi so Tür auf, ein bisschen Trollen, Tür zu. Und das fand ich halt anstrengend, auch als Außenstehender.
Ja, aber es geht um die Sprache vom Backend. Also wie gesagt, der Perun, wir können ihn ruhig beim Namen nennen, der hat sich halt aufgeregt, gesagt, dass halt die User das überhaupt nicht wollen, was vollkommen eine okay Meinung ist. Also ich meine, also nur zum Thema, das ist ein Core-Fix. Also es wird kommen, aber halt nicht so, wie die Leute das gedacht haben. Und es wird halt eingeführt werden, also lang, dauert noch ein Stück, bis das kommt, aber es ist so unterschwellig, dass quasi die einen, die damit ein Problem haben, sind vollkommen zufrieden und die anderen, die das gerne hätten, kriegen auch ihre Meinung. Also das Schöne ist quasi der aktuelle Core-Patch davon, um das mal kurz in die Gegenwart zu holen, es ist halt möglich, dass du halt sagen kannst, in welcher Sprache ist mein String, und wenn du es nicht machst, gibt es Default. Das ist halt der aktuelle Stand davon, und ich finde es halt toll, dass wir das halt nach dem Schmerz quasi trotzdem, man kann das lösen. Und aber das ist halt natürlich klar, dass Leute sich halt einmischen und sagen, ich will das nicht in meinem WordPress, und wenn, dann machen sie Stimmung damit dagegen. Vollkommen nachvollziehbar. Haben wir ja auch bei Gutenberg gehört, dass da Leute nicht ganz so happy waren mit.
Kurze Rückfrage. Also,
da waren Leute dagegen.
Gegen Gutenberg, ja. Deep Reviews. Kurze Rückfrage, Robert. Also heißt das quasi, es gibt dann einfach eine deutsche Übersetzung generisches Maskulin und eine deutsche Übersetzung gegendert?
Nee, es gibt der Core-Patch, also das Track-Ticket, es ist noch nicht fertig. Ja. Das war vor 2 Jahren war das mal beim WordCamp US mal Thema. Der Patch sieht so aus, dass du im String sagen kannst, in welchem Geschlecht, also welche Sexualität der String hat, den du gerade hast. Und dann kann quasi derjenige, der das übersetzt, sagen, ich übersetze das jetzt neutral, also oder halt maskulin oder feminin. Und dann kannst du, das Geheimnis ist nämlich dann, dass dann in deinem Backend kannst du für deinen eigenen User sagen, in welcher Sprache du gerne angesprochen werden willst.
Okay, alles klar. Also dann steht halt für Sabine, die sich eingeloggt hat, steht überall Administratorin, ja. Und für mich steht dann Administrator.
Genau.
Okay.
Und für Leute wie Perun steht quasi als Default, und Default ist im Deutschen, weil wir sind ja deutsch, wir haben ja einen Stock im Arsch, ist quasi dann das generische Maskulinum.
Ist das der Fall? Also
Aber
an dem Ticket ist auch lange nichts mehr passiert. Also wird das weiter aktiv verfolgt?
Es muss halt nur jemand die Sachen aufheben, weil es ist alles da. Du hast einen Patch, der quasi die Standardsprache überschreibt. Es gibt einen kompletten Fallback. Das heißt, Unterstrich, Unterstrich macht weiterhin genau exakt das gleiche wie vorher. Aber du kannst Parameter mitgeben. Mit den Parametern schaltest du alles frei. Das heißt, wenn Plugin-Autoren nichts tun, bleibt alles, wie es ist. Wenn sie was tun, unterstützen sie quasi die Übersetzungsmöglichkeiten.
Okay, also der Core-Patch müsste kommen. Und dann müssten die Plugin-Entwickler diesen Parameter überhaupt nutzen, damit das funktioniert.
Genau, und da sowieso demnächst ja alle Plugins neu geschrieben werden müssen, weil das komplette Backend JavaScript ist, kann das sowieso dann gemacht werden, wenn das dann gleich damit ist. Weil wir wissen ja alle, dass 50.000 Plugins demnächst quasi obsolet werden, also zu 80%.
Ist das vor oder nachdem die Themes gestorben sind?
Das ist danach, weil dass das Backend auf JavaScript gestellt wird, ist ja nirgendwo auf einem Plan drauf, weil es wird halt nirgendwo gebraucht, aber es kann halt stattfinden, wenn alles umgestellt ist, wenn die komplette REST API da ist, aber es hetzt ja keiner, aber es wird halt passieren.
Es wird währenddessen passieren. Ich habe noch eine Frage, bevor wir zu weit abschweifen.
Keine News-Folge, wir dürfen abschweifen.
Ja, aber nach der Ausführung von Thorsten ist ja jetzt aktuell gar keiner mehr im Polyglots-Team. Aber er hat ja gerade gesagt, dass die alten, coolen Leute alle aufgehört haben, weil es zu nervig war. Und wer macht's jetzt?
Gott sei Dank ist Jens da.
Ich würde sagen, es gibt ja...
Christian, genau.
Welcher Jens, welcher Christian? Ich kenne doch keinen.
Ist doch okay. Es geht trotzdem. Du hast die Version 5.3 und die ist deutsch. Magie!
Aber wie ist das eigentlich jetzt mal ab vom Polyglots-Team ist, im Forum ist da auch ein bisschen Frustration entstanden. Ich kann es zumindest nachvollziehen, sind ja oftmals irgendwelche Leute, die kommen da mit Wahnsinnsvorstellungen hin, sie müssten sofort supported werden irgendwie zum Beispiel. Also wenn dann einer nach ein paar Stunden nicht antwortet, dann werden die gleich ungeduldig oder stellen Fragen, die einfach nicht ins Forum gehören oder ähnliches. Wie sieht es da eigentlich aus? Du warst ja auch lange Zeit da tätig.
Bei de.wordpress.org ist keine ladungsfähige Adresse. Sollen sie sich doch aufregen.
Nee, ich habe ein paar Leute auch schon mitbekommen, irgendwie, wo ich dachte, meine Güte, das muss man doch einfach, also ich meine, also vielleicht die Funktion eines Forums nicht verstanden haben, das irgendwie mit einem Firmensupport verwechseln. Das ist halt
eben. Ja, das Problem ist halt, was nirgendwo in de.wordpress.org steht, so richtig groß. Mhm. Das ist von Volunteer, also eine Software von Volunteeren. Mhm. Das ist quasi Freiwillige machen das. Das steht
Open Source ist das.
Ja, na klar. Als wenn die Leute diese komische Lizenztextdatei lesen und wissen, dass sie quasi keinerlei Support bekommen, weil die GPL das sagt. Nein, die Leute erwarten das einfach. Das Traurige ist ja, sie machen sich bemerkbar, werden laut und dann, oh Wunder, kriegen sie geholfen. Und was lernen sie daraus? Ich muss also laut sein, dass ich geholfen kriege.
Aber das ist überall so im Leben.
Da muss ich René zustimmen.
Das hat ja nichts damit zu tun. Das ist halt, geh irgendwo hin, erwarte irgendeine kostenlose Leistung und dann mauen sie noch rum, dass deine Leistung kostenlos war.
Genau, musst halt die Erwartungshaltung vorher setzen. Aber gut. Denken, also das geht, du hast halt diese menschliche Trennung drin, weil das wird sich halt im Meetup niemand, also jedenfalls in meinem Meetup, würde sich das niemand erlauben, quasi zu sagen, ich brauche jetzt hier geholfen. So, ich habe mal jemanden gehabt, die so eine falsche Erwartungshaltung hatte, das wurde kurz gefixt, die Erwartungshaltung, und danach war das für sie klar, dass sie quasi bei uns Hilfe bekommt, wenn wir wollen, dass sie Hilfe bekommt.
Aber die Meetup-Teilnehmer sind auch ein anderer Schlag als die Leute, die sich im Forum laut aufregen müssen.
Ja, natürlich, weil sie halt eine technische Trennung dazwischen. Das heißt, ist ja im Internet, ne? Kannst du ja reinschreiben, ja, auf Facebook, was du möchtest. Mhm. Und je lauter du bist, desto eher wirst du gehört. Haben wir ja alle gelernt. Und da musst du halt, das machst du halt von Angesicht zu Angesicht, machst du das halt nicht.
Genau.
Ja, auf der anderen Seite, Empathie, also der Schlüssel ohnehin zu vielen Dingen in der Community. Weshalb ich das so lange gemacht habe und machen konnte, ist, dass man an der Stelle einfach immer komplett ausblendet, wie sehr da jetzt gerade irgendwie über die Stränge schlägt und sauer ist und vielleicht auch einen anpault und immer guckt, er hat ja gerade eine Stresssituation und hat gerade ein Problem und er glaubt vielleicht auch, dass da eine Firma hintersteckt, die ganz viele bezahlte Mitarbeiter haben und die jetzt bitte ihm helfen sollen, weil er dort nicht mehr weiterkommt und das alles ganz doof und unintuitiv ist und so weiter. Und manchmal verstehen sie auch nicht, dass das gar nicht WordPress ist, sondern in Wirklichkeit irgendein Plugin, weil sie es halt nie anders gesehen haben. Wenn die, weiß ich, die haben drei WordPress von innen gesehen und da war immer Visual Composer installiert und deshalb denken sie, dass WordPress so aussieht. Alles schon vorgekommen. Und,
Gott sei Dank.
Aber du rechtfertigst jetzt das Verhalten, dass wir nicht transparent
sind. Er nennt einfach nur die Realität.
Das ist einfach, ja, klar.
Aber ja, und es geht,
verstehe ich.
Die Art und Weise, wie man quasi dem Herr wird, ist erstmal quasi zu akzeptieren, du bist in einer Stresssituation, deshalb bist du hier ja im Forum. Und eben dann genau die Dinge, die angesprochen wurden, sind zu klären. Also erstmal, ich bin kein bezahlter Mitarbeiter, aber ich helfe dir gerne in meiner Freizeit. So, mach doch bitte mal das, probier doch mal jenes aus. Ich weiß nicht, ob das zum Erfolg führt, aber das wäre meine Idee, wie man es lösen könnte oder was vielleicht uns weiterhilft, um die nötigen Informationen zu bekommen. So, und dann hat man mit zwei, drei Sätzen erstmal so die Erwartungen gestutzt und klar gemacht, ich bin nicht dein Feind, ich bin auch nicht bezahlt, sondern wir helfen uns jetzt gemeinsam, so als wären wir bei einem Meetup und sitzen uns gegenüber. So, und dann funktioniert es eigentlich immer ganz gut. Also ich habe aus pöbelnden Schreihälsen auch schon Leute gemacht, die mir nachher einen schönen Tag gewünscht haben und sich tausendmal bedankt haben. So.
Und das ist dann die Erfüllung oder dein Lohn?
Ja, genau. Und dann kriegst du ja auch nicht. Aber ja, genau. Das ist schön, wenn du das hinbekommst, so eine, quasi jemanden wirklich so zu drehen. Natürlich doof, wenn jemand abrauscht, ohne dass man das hingekriegt hat. Aber ja, das ist eine der Dinge, die mir Spaß daran gemacht haben. Die Analyse quasi ohne den Bildschirm des anderen zu sehen, trotzdem quasi nur mit Rückfragen und den Antworten daraus irgendwie dann herauszufinden, was ist das Problem, was könnte die Lösung sein.
Ich finde das gut, wie du das, diese negative Diskussionsstimmung gerade in eine sehr positive umgewandelt hast.
Deswegen ist auch er im Forum, genau. Deswegen ist er im Forum aktiv und nicht wir.
Ja, deswegen mache ich das auch nicht.
Aber es gibt tausende von anderen Möglichkeiten, wo du helfen kannst.
Ja, welche denn?
Ich habe zum Beispiel gerade eine Aufgabe übernommen im Dokumentationsteam. Da gibt es so eine komische, da gibt es ja jetzt das neue Dokumentationssystem, nämlich HelpHub. Und HelpHub. Da gibt es quasi so Seiten, die so komischen Inhalt haben. Und da habe ich gesagt, so als das Thema aufkam, wir müssten mal die Multisite-Erklärseite mal umschreiben. Ich sagte, Multisite? Habe ich schon mal gehört. Und habe jetzt quasi die Möglichkeit, an der Seite direkt zu editieren und da quasi mit den Leuten das ein bisschen, den Leuten ein bisschen einfacher zu erklären, was denn, wann Multisite sich lohnt, wann nicht, was man aber das machen kann, weil ich habe das schon ein oder zweimal gesehen.
Wie kommt denn jetzt der normale Hörer, der noch nie irgendeine Berührung hatte zu der Community oder zu diesen komponentenbasierten Aufgaben? Wie kann der sich denn da, wie kommt er denn rein? Wo ist denn überhaupt euer Einstiegspunkt? Oder unser Einstiegspunkt? Wie auch immer.
Ich fühle mich da jetzt nicht. Thorsten, machst du?
Ach, das Einfachste ist, glaube ich, zum Meetup zu gehen, weil es gibt halt zu viele Möglichkeiten. Wenn ich nicht weiß, was den anderen interessiert, dann ich müsste so viel erzählen. Und bei manchen Bereichen ist der einzelne Bereich schon so komplex. Also wenn ich jetzt anfange, Polyglotz-Arbeit zu beschreiben, dann bin ich in 2 Stunden noch nicht fertig. Aber man muss halt nicht gleich quasi mit dem ersten Schritt die gesamte Materie verstanden haben. Es reicht, wenn man einfach irgendwo anfängt. Und das kann bei so etwas anfangen, wie dass man eine Rezension schreibt, wenn man ein Plugin cool findet.
Das ist auch schon hilfreich. Ein Kommentar unter diesem Podcast?
Ja, zum Beispiel auch das. Es bringt ja in jedem Fall irgendwen dazu, Dinge zu verbessern. Ob das jetzt eine Rezension ist, die anderen dabei hilft, dass man dieses Plugin eben gut findet und dass es besser bewertet ist, dass die dann also besser einschätzen können, ah ja, das ist ein gutes Plugin. Wenn zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Rezension von Robert an einem Plugin sehen würde, dann würde ich ja denken, oh, wenn Robert das gut findet, dann ist das bestimmt ein gutes Plugin.
Das sind diese Gutenberg-Blöcke mit was dran. Verstehe.
Das sind die neuen Themes.
Mhm, genau. Wo du gerade Meetups gibst, sagst halt eben, es gibt natürlich dann auch da wieder Möglichkeiten, sich dann halt eben dann da dann halt mitzuhelfen. Meetups zum Beispiel kann man ja auch vor Ort mithelfen, die planen oder selber einfach mal einen Vortrag halten auf Meetup. Da sind die Meetups ja auch relativ offen oder auf WordCamps Vorträge halten, mitorganisieren. Also es gibt halt so viele Möglichkeiten zu partizipieren und mitzumachen.
Irgendwie. Und wenn ihr abseits vom Schuss seid, wir als Deutsche haben etwas total Einmaliges in der WordPress-Welt. Wir haben ein Online-Meetup. Ja. Das heißt, da könnt ihr sogar an Meetups teilnehmen, ohne eure Wohnung zu verlassen. Ja. Das heißt also, für jemanden, der kein Meetup in der Nähe hat, ist das auch eine sehr leichte Möglichkeit, quasi an der Community teilzunehmen und eben was Interessantes zu erfahren. Und ansonsten gibt es quasi der einfachste Einstieg wäre makewordpress.org, wenn ihr Englisch könnt. Makewordpress.org ist quasi die Einstiegsseite, bei WordPress zu contributen. Da werden alle Teams, die es bei WordPress gibt, vorgestellt. Und wenn ihr da auf die einzelnen Bereiche geht, habt ihr quasi auch nochmal Handbücher, wie die jeweiligen Teams arbeiten und wie sie quasi sich organisieren und wann die sich quasi einmal die Woche oder so treffen.
Genau. Also das ist überhaupt eine coole Sache, die, ich glaube, in der deutschen Community noch ein bisschen zu wenig gemacht wird, habe ich das Gefühl. Das war einer der Punkte, die ich bei Polyglotz sowie bei Support eben gemacht habe, dass sich einmal in der Woche treffen sich eben diese Teams in einem Slack-Meeting für eine Stunde. Und diese Slack-Meetings mitzumachen und eben zu gucken, wo werden die Entscheidungen vorbereitet, getroffen, die wir später irgendwo lesen. Also müssen Sie sich vorstellen, es gibt irgendwo ein Team, das diskutiert etwas, dann gibt es einen englischsprachigen Blog, der darüber berichtet, Und dann gibt es einen deutschen Blog, der die englische News ebenfalls verbloggt. Und dann gibt es einen Podcast, der darüber berichtet. So, da hast du irgendwie viermal stille Post dazwischen. Wenn du das Meeting selber besuchst und mitdiskutierst oder meinetwegen auch nur lesend dabei bist, dann hast du die Informationen aus der Primärquelle. Und das war eine der spannendsten Dinge zu sehen. Wie werden da Entscheidungen getroffen? Wie passieren diese, also wie läuft Entscheidungsfindung? Wie schaffst du es mit 10 Leuten in einem textbasierten Chat nach einer Stunde maximal zu einer Entscheidung zu kommen, mit einem Action-Item zu enden und so weiter. Also das sind einfach Techniken, die man da lernt, die man wieder zurück in die deutsche Community bringen kann. Entscheidungen, die man dann erklären kann, weil Leute kommen dann zu einem und sagen, ja, warum ist denn das so und so? Und man sagt, naja, ich war bei der Entscheidungsfindung dabei, ich kann es dir erklären. Und ich kann dir Entscheidungsfindung erklären, was aber häufig eben in der Berichterstattung gar nicht mehr stattfindet, weil da steht ja nur das Ergebnis drin.
Genau.
Und da, also ich kann wirklich nur jedem auffordern, der jetzt quasi so schon mal den ersten Schritt gemacht hat. Also die Leute, die in der deutschen Community schon aktiv sind, aber irgendwie mehr machen wollen, macht das mal. Geht mal in die englischen Meetings und bringt die Dinge dann zurück in die deutsche Community.
Ja, also was mir wirklich noch ein bisschen am Herzen liegt, ist so eine Sache irgendwie, ich sage jetzt mal so, es gibt so ein Platzhirschproblem, was gar nicht mal negativ gemeint ist. Es ist halt eben, wenn jetzt die Sachen, die jetzt gemacht werden und organisiert werden, da stecken immer Leute hin, die das machen. Es gibt viele Leute, die das halt wirklich auch seit Jahren schon machen. Und ich meine jetzt mit Platzhirsch nicht unbedingt, dass da einer steht, der sagt, ich lasse hier keinen hin, sondern es geht einfach darum, dass die Leute denken, ah, da ist ja einer. Und weil da schon einer ist, ja, dann will ich da auch gar nicht hin. Also das ist so das Problem, dass man dann, dass die Leute, die einem vielleicht dann helfen könnten oder vielleicht dann sagen würden, vielleicht möchte ich das nächste Mal organisieren, die sollen ruhig kommen und dann da mal gerne unterstützend tätig werden. Also ich finde es halt, wie gesagt, also ne, die denken, da gibt es ein Team, die machen das schon, aber die leiden meiner Meinung nach mit der Zeit auch ein bisschen, weil die irgendwann auch so ein bisschen ausgebrannt sind. Deshalb komme ich jetzt auf einen Artikel von Thomas Brühl, dass die Community da so ein bisschen ausbrennt, wenn da nicht neue Leute kommen, die dann halt auch mal sagen, ich helfe da jetzt mal mit oder von mir aus auch dann halt eben dann da auch mal das Zepter in die Hand nehmen, sagen, komm, ich habe mal Bock, was Neues oder was das ist auch mal zu machen irgendwie. Das ist meiner Meinung nach momentan wirklich auch ein großes Problem irgendwie, dass ja viele Leute da wirklich dann seit Jahren dabei sind und da nicht allzu viel an Leuten nachkommt. Deshalb also hier nur die herzliche Bitte, geht bei euch in Meetup oder mischt euch bei den Organisern ein. Es gibt ja beim WordCamp halt eben im Slack auch dann irgendwelche Gespräche von der Orga, wo man dann halt eben sich dann einfach reinhängen kann und dann sagen kann, hier braucht ihr Hilfe, ich helfe euch oder so und dann macht einfach mit.
Aber warum ist das so? Also warum kommen so wenig neue nach? Benutzt die Software keiner mehr? Oder
nee, ich glaube, wie gesagt, also ich glaube einfach, man geht einfach davon aus, da sind welche, die machen das schon. Das ist so, ne? Die machen das und du dann gehe ich dahin, wenn es organisiert wird.
Wenn WordPress ein Backend auf Englisch wäre, sagst du, wie schnell die Leute sich melden würden. Aber es funktioniert halt.
Ja.
Also ich glaube auch, dass das eines der Probleme ist, wie du sagtest, da sind ja Leute und die Nische zu finden, wo noch keine Leute sind, ist halt gar nicht so einfach. Und die Leute, die drin sind an den Stellen, die sind vielleicht überarbeitet, aber
sagen das keinem.
Ja, und haben ja keine Zeit, weil sie ja schon mit der Arbeit schon genug zu tun haben. Also Übersetzungssupport, wenn du da ohnehin schon irgendwie 2-3 Stunden am Tag investierst, von einem Freelancer 8-Stunden-Tag, da und dir dann noch gesagt wird, ja, du könntest doch mal für deinen Nachwuchs gesorgt haben, das ist halt, hat man ja keine Zeit für. Also
da muss ich mal, also ich kenne ja auch das Marketing-Team, das internationale und das deutsche, das geht schon mit dem, das ist halt quasi, du brauchst halt wirklich eine Kultur. Du brauchst halt, wir haben halt das Problem, dass quasi die Leute, die dabei sind, je nachdem, in welchem Team du bist, ist halt die Frage, wie werden die neuen Leute willkommen geheißen, wie werden die quasi geonboardet, wie werden die umarmt, wie werden die umsorgt, wie werden die gementort. Und du hast halt zum Beispiel jetzt das deutsche Marketingteam, das deutschsprachige Marketingteam, die sind ja auch noch relativ frisch und die sorgen halt auch dafür, dass eben, die haben sich halt wirklich zu Herzen genommen und arbeiten halt auch damit und sind halt wirklich, das sind wirklich neue Leute, die nirgendwo anders sind, die halt jetzt langsam ans Contributen rangeführt werden, die halt kleine Aufgaben kriegen und dann halt zusammen mit anderen quasi diese Aufgaben machen. Es ist halt immer die Frage, Leute ranziehst.
Absolut, das ist ja auch ein Learning so, ne, aus unserer Generation irgendwie, dass das zu wenig Priorität hatte bei uns. Also kann ich für mich auf jeden Fall sagen, dass ich oder die Gruppe, mit der ich aktiv war, eben, dass wir da zu wenig an unseren eigenen Nachwuchs gearbeitet haben. Dass diese Priorität muss man quasi immer mit dabei haben, dass man das mitdenkt.
Ja.
Zu gucken, dass man, weil du hast sonst diesen Busfaktor ja auch. Also wissen, dass nur bei einer einzelnen Person ist und wenn die vom Bus überfahren wird, dann ist halt Asche, weil niemand kann das mehr aufholen, was der an Wissen sich angeeignet hat und nicht mehr weitergeben kann. Und das ist, man sollte das so früh wie möglich auf viele Schultern verteilen, dass eben so etwas gar nicht erst entsteht, dass niemand irgendwie alleinig zuständig ist. Das erzeugt Druck bei der Person und es erzeugt eben Probleme bei der Übergabe an andere.
Aber war das Thema nicht schon lange, ich glaube eher bei der Foundation auf dem Tisch? Es gab doch mal die Regel, oder vielleicht gibt es sie ja auch immer noch, dass man nicht mehr als zwei WordCamps hintereinander organisieren soll.
Das ist praktisch für die WordCamps und der Rest?
Ja, genau. Also, genau.
Also bei WordCamps wurde das genauso aus den Gründen gemacht, ja.
Ja, also ich kenne halt ehrlich gesagt auch nur diese Regel, wo man sich, sag ich mal, dem Thema irgendwie angenähert hat, aber der Funke ist nie übergesprungen auf die anderen Teams, weil die nicht so sichtbar sind.
Nee, du hast halt Leute im Dokumentationsteam zum Beispiel, die sind da schon eine ganz schöne Weile als Team Representative, weil sie halt einfach quasi, und die sind halt, die repräsentieren wirklich das Team, die sind das Team. Und du hast halt quasi viele Neue und die werden halt quasi von den Leuten eingebunden. Aber es gibt halt keinen Modus, du musst dafür sorgen, dass jemand anderes Team Rep wird.
Genau, ja, und das ist ja, das finde ich ja, ist vielleicht auch der Fehler, zu sagen, ich fühle mich so geehrt, ich habe jetzt irgendwie, ich bin hier der Hauptübersetzer oder ich leite dieses Team und dann will ich natürlich auch ein bisschen diese Macht nicht hergeben. Also ich will niemandem was Böses unterstellen. Aber.
Da kenne ich die anderen in Polyglotz. Nee. Das ist dieses eher so, wenn ich jetzt hier loslasse, wenn ich diesen Baum loslasse, fällt der.
Ja, aber es ist trotzdem, ich lasse nicht los, aus welchen Gründen auch immer. Entweder, weil ich machtbesessen bin oder weil ich Angst habe, es fällt jetzt alles zusammen. Aber vielleicht brauchst du es halt manchmal, damit andere wachgerüttelt werden. Wenn du gehst, dann fällt das halt das Kartenhaus zusammen. Und dann wird erstmal vielen schlagartig bewusst, WordPress übersetzt sich doch nicht selbstständig ins Deutsche.
Ich würde sagen, der Busfaktor muss ausgespült werden.
Also ich glaube, das ist ein hausgemachtes Problem in den Köpfen der Leute. Also ich glaube nicht, dass das wirklich die viele Dinge werden nicht kaputt gehen, wenn die Leute aufhören würden. Aber die Leute denken das. Ich habe lange Zeit eben Support und Übersetzung gemacht und das Gefühl gehabt, wenn ich es nicht mache, wer macht's denn dann? Aber Kasper hat mir mal wunderbar den Kopf gewaschen mit den Worten, wenn jemand geht, dann hinterlässt er ein Vakuum. Und ein Vakuum erzeugt einen Sog. Was Robert vorhin sagte, wenn das dann auf Englisch sein sollte, ja, herrje, wir sind keine Herzchirurgen. Es ist nicht so, dass die Welt dann untergeht und alle sterben, sondern dann ist halt das WordPress halt irgendwie ein String in Englisch. Ne? Und dann werden sich die Leute schon melden und sagen, ja, wieso ist denn der String in Englisch? Dann kann ich den übersetzen? Wo kann ich den übersetzen? Dann stellen sie die richtigen Fragen. Wo kann ich übersetzen? Wie kann ich mithelfen? Bei wem kriege ich die Rechte und so weiter. Und dann ist das Einzige, was nicht passieren darf, dass der Einzige, der die Rechte weitergeben kann, nicht mehr available ist. Aber solange dann es da irgendjemanden gibt...
Dann fällt es zurück auf die Mentoren, auf die Dinge. Dann geht das einmal...
Genau, dann muss man halt im Zweifelsfall eine Ebene noch höher gehen. Genau, aber im Zweifelsfall kriegt man irgendwo wieder die Rechte. Und dann übernimmt es halt ein anderer.
Aber also ich glaube, das ist genau das, ist das,
das ist das Richtige, was du sagst. Wir sind keine Herzchirurgen. WordPress ist halt nach wie vor, es ist eine Software. Also ja, es setzen viele große Firmen und Webseiten dieses Tool, aber trotzdem, die Welt geht nicht unter, wenn im Backend ein String auf Englisch ist. Also die haben auch Möglichkeiten, das zu übersetzen. Da machen sie es halt entweder vielleicht erstmal lokal für sich, damit ihre Webseite nicht kaputt geht. Und dann, wenn sie merken, oh, das passiert irgendwie jetzt am laufenden Band, vielleicht müssen wir da irgendwie eine andere Lösung finden. Und das ist genau der Punkt. Wir müssen uns auch um uns selber kümmern. Also die sich klar machen, dass ich nicht nur geben kann, weil ich dann irgendwann ausbrenne.
Absolut, genau. Also diese Burnout-Problematik am eigenen Leib erlebt, definitiv. Wenn du merkst, es wird zu viel, wenn du denkst, du musst etwas quasi freiwillig contributen, dann merkt man schon an der Formulierung, hier es läuft irgendwas schief. Ich muss hier gar nichts. Und dann eben sich zu besinnen, worauf habe ich Lust, was macht mir Spaß. Und ich habe ja deutlich zurückgefahren und habe jetzt aber eben dann auch die mehr Zeit dafür, andere Dinge zu machen. Ich habe bei Plugins jetzt mitgeholfen, habe da contributed. Letztens hatte ich jemanden darauf hingewiesen, dass er versehentlich den Debug-Output irgendwie noch aktiv hatte und das war aber so im Repo released. Und das ist dann so wirklich, das sind herrliche Contributing-Momente, wo du jemandem kurz eine Info gibst, irgendwie ganz klassisch so, ne, im Support-Forum gesagt, hier, Problem, hat sich bedankt, einen Tag später war irgendwie der neue Release im Repo mit dem Fix. So, da denkst du, ja, super, so kann das laufen und dann nehme ich mir auch gerne die Mühe, auf mich so einen Fix irgendwie selber als Pull-Request zu stellen oder so, wenn ich das Gefühl habe, da kann ich jetzt wirklich was bewegen und es geht schneller. Ne, das kann ja auch frustrieren, eben wie bei Core-Tickets, wenn man sagt, ich habe eine super geile Idee, ich bringe das ein, ich kriege ganz viel tolles Feedback und dann passiert nichts und es passiert nichts und dann wird es zerredet und dann werden irgendwelche Probleme gesehen, wo du denkst, die stimmen gar nicht und dann passieren mal kurz so 5 Jahre später ist dieses Ticket immer noch offen und denkst dir, wow, soll ich da jetzt wirklich noch mehr Zeit versenken oder ich meine, die Transliteration von Umlauten zu ne, U, E, O, E und so weiter im Permalink, der hat 7 Jahre als offenes Ticket gewartet im Core.
Ich meine, weil das keiner priorisiert hat.
Ja, und irgendwann hat es halt irgendjemand wieder aufgegriffen und gesagt, könnten wir das nicht also jetzt vielleicht mal doch anpacken? Und ja, dann kam es rein. Kann halt mit allen möglichen Tickets so passieren, aber ich sag mal so, wenn du jemanden hast, der contributen will, hat nicht jeder so 7 Jahre Zeit, darauf zu warten und ist jetzt nicht deswegen so richtig das Motivierende. Ja,
deswegen hast du ja eine Triage, die das angehen, exakt dieses Problem.
Nee, die wollen den Restmüll quasi aufarbeiten, aber was du damit nicht löst, ist, dass du die Leute frustrierst, die eben hinkommen, eine Idee haben, einbringen und es passiert nichts.
Genau, aber erst dann musst du den Altmüll schließen, dass du also den Altmüll quasi so weit aufgearbeitet kriegen, dass ja quasi eins der 9 Projekte für 2019 ist und war, dass die genau das aufarbeiten, um halt, wenn jemand Neues kommt, halt das in Zukunft leichter zu machen.
Ja, genau, mit mäßigem Erfolg, wenn ich sagen darf, aber
weil noch andere Themen auf der Projekteliste draufstehen.
Genau. Nein, aber man kann es ja auch anders lösen, indem man selber eben dann sagt, ja, ich muss mir ja den Korn nicht antun. Ich kann eben im Ökosystem auch an anderer Stelle mich einbringen, wo ich viel schneller Feedback kriege. Bei anderen Plugin-Entwicklern Probleme melden, Fixes anbieten, die dann tatsächlich zeitnah gemerged werden, das ist eine super Sache. Und damit, man muss ja auch jetzt nicht irgendwie sofort den Rewrite mit einem neuen Framework machen oder keine Ahnung was, sondern es reicht ja, wenn man sagt, ich habe einen Tippfehler entdeckt, hier ist ein Pull-Request, der den fixt oder sowas. Ich habe schon so viel Kleinkram irgendwo eingebracht und sich so einfach, also es ist unglaublich motivierend zu bemerken, ich kann mit einer kleinen Änderung viel bewirken. Ne? So wie Bernhard damals 2014, wo er auf dem Contributor Day einfach nur den Type von einem Input irgendwie auf E-Mail gesetzt hat und sofort alle WordCamp-Seiten weltweit eben dann, wenn man sich da online oder auf dem Tablet oder so eben dann angemeldet hat, die entsprechende Tastatur hatte mit dem Ad-Zeichen und Punkten und so weiter. Das
muss ganz kurz einhaken.
Motivieren. Ja.
Der Kleine schreit, ich muss jetzt leider gehen, wahrscheinlich ist die Folge gleich zu Ende, deswegen verabschiede ich mich schon mal hier.
Es war ein Fest, dass du dabei warst.
Es war mir eine Ehre.
Wir freuen uns
schon auf die tausendste Folge dann, wenn ich wieder Gast sein darf.
Wir machen ja jeden Tag eine Folge, damit wir auf die tausendste kommen.
Alles klar. So, ich muss rüber. Tschüss.
Alles klar. Ciao, ciao.
Tschüss. Tschüss. Ja, aber wie Hans-Helge schon sagt, ich glaube, wir sind thematisch weitestgehend durch für heute. Es hat eben noch irgendwas wunderbar Interessantes zu dem Thema.
Du kannst Thorsten und mich quasi...
Wir können bis morgen früh weiter quatschen, ne?
Genau. Genau. Wir machen eine Marathonfolge von 10 Stunden.
Challenge accepted.
Okay.
Thorsten, du kommst nach Solta, oder?
Ja, Ticket ist gekauft,
das,
ja.
Dann könnten wir das wirklich machen. Der Sven hat ja auch Zeit.
10 Stunden? Ich habe Zeit. Ich mache da nur die Orga, ansonsten nichts.
Genau, in Solta, du hast ja Zeit.
Ich habe auch Zeit. Ich frage mich zwar, wie viele Leute das dann hören werden, wenn wir 10 Stunden quatschen, aber...
Doppelte Geschwindigkeit. Für mich klingt ja auch das Intro quasi immer witzig, weil ich höre es immer, das klingt so anders als auf meinem Podcast-Player.
Ja, wenn man
sich... mich nicht?
Wenn man sich mal
Spaß antut. Wir ignorieren dich nicht. Wir hören nur gerade was anderes Thema. Ja?
Wenn man sich mal Spaß antun will, kann man es auch auf der Hälfte der Geschwindigkeit anhören. Nee. Dann hat man das Gefühl, dass jetzt ein paar Betrunkene reden über WordPress, aber...
Nein, du musst es einfach nur in doppelter Geschwindigkeit oder mehr anhören und dann, weil du irgendwas nicht verstanden hast, gehst du zurück und drehst die Geschwindigkeit runter und denkst dir so, boah, alle besoffen.
Genau. Also, ich sag dann mal...
Ja, Thorsten, auch noch vielen lieben Dank, dass du da warst, dass du mitgemacht hast. Die 100. Folge, wir haben sie vollbracht, der Wahnsinn. Also die 1000. wird noch ein paar Jahre dauern. Ich nehme an, wenn wir es jetzt mal hochrechnen, in 40 Jahren.
Es gibt übrigens bei uns ein Handy-Hintergrundbild vom WP-Sofa für die 100. Folge zum Herunterladen, nur mal so nebenbei.
Das ist ja irre, das wusste ich ja noch nicht mal. Das ist
ein Partybild. Sehr du wusstest schön. Das, ich habe das im Slack geschickt, falls du mal, musst du mal ein Stückchen hochscrollen.
Super.
Das mit den Ananas, die Partyhütchen aufhören.
Ach, jetzt, ich erinnere mich, gut, alles klar.
Also, Thorsten, vielen Dank, dass du dabei warst.
Ja, herzlichen Glückwunsch an euch für die 100. Folge.
Ich habe nichts
Gratulation.
Gemacht. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist, ich habe getreten.
Ja. Stramm in die Richtung 100.
Auch das Treten kann ja eine Leistung sein.
Das ist ein.
Ist auch Commitment. Ganz gut auf jeden Fall. Ja, schön. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch eine schöne Woche und euch noch einen schönen Abend. Wir nehmen heute mal abends auf und ja, macht's gut bis zur 1000. Ne?
Nee, 150.
Okay, alles klar, bis zur 150.
Macht's gut. Wenn Hans Helge wieder dabei ist.
Genau. Alles klar, macht's gut, bis die Tage. Ciao.
Bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss.